Bienengespräch Nummer 72, Lothar Bodingbauer begrüßt euch. Die erste Ausgabe nach der Sommerpause. Ich habe gerade die Wahl, ob ich die Fliege hier hören möchte, die da in meinem Zimmer herumzischt, oder das Fenster öffne, dass sie raus kann. Dann hören wir aber die Gasse ein bisschen. Ich habe mich für die Gasse entschieden, also ein bisschen Lokalatmo in Wien, in der Nähe von Belvedere. So geht's dazu am Sonntagabend. Auf der anderen Seite ist der Daniel Pfeifenberger. Hallo Daniel.
Hallo Lothar.
Normalerweise ist der Korrespondentenbericht im zweiten Teil, aber jetzt aus praktischen Gründen eigentlich gleich im ersten Teil. Wir machen einen Jahresrückblick, was hat sich getan bei der Imkerei in diesem Jahr. Und aus Sicht aus Salzburg hätte ich einmal gesagt, wobei der Daniel einen wunderbaren Überblick hat durch die Imker AG, was auch die Berufsimker, Imkerbund in Österreich betrifft.
Ja, genau. Also wir sind natürlich vernetzt und immer in Gesprächen mit allen möglichen Kollegen in verschiedenen Gebieten, Österreich, Deutschland, auch ein bisschen international, und ist spannend, wie sich es unterschiedlich entwickelt das Jahr und was dann doch immer wieder gleich ist bei allen.
Wir werden also beim Jahresrückblick ein bisschen schauen. Ihr hattet eine Apitherapie-Tagung, ihr macht auch einen Podcast, über den ich ganz gerne ein bisschen plaudern würde. Und was sonst so bei den Bienen los war in diesem Jahr, eben Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Den zweiten Teil kündige ich jetzt auch gleich an, weil da geht es um die Pilze. Und zwar die, die man selbst züchten kann. Ich habe da nämlich so den Gedanken, dass das eigentlich ganz gut zusammenpasst. Wenn man die Bienen da unter den Bäumen wo hat, und da ist doch meistens auch noch Platz für ein paar Baumstämme, die man abgesägt da irgendwo anlehnt, und da kann man, wenn man es gut macht, Löcher reinbohren, Myzel impfen, Bienenwachs drauf versiegeln, und im nächsten Jahr hat man Shiitake-Pilze. Und wie das geht, erzählt uns aus Innsbruck Marc Stüttler. Er ist bei den Glückspilzen, bei den Tiroler Glückspilzen, der Geschäftsführer, und es sind wilde Mykologen, die da ordentlich reingreifen. Die Pilze beherrschen die Welt, sagt er, und wenn man sie gut nützt, dann kann man sie auch züchten und essen, und er wird uns erklären, wie das geht. Pilze und Bienen, geht das zusammen, Daniel, aus deiner Sicht?
Also ich bin gerade ganz fasziniert, weil das höre ich jetzt zum ersten Mal, dass man Pilze im Freien züchtet. Ich kenne diese Myzelzuchten im Kübel und im Keller und überall, aber dass das am Bienenstand geht, ist spannend. Ja. Also werde ich mir dann auch mal näher anschauen.
Ich habe das in Kanada kennengelernt auf einer Ziegenfarm. Ich habe es sicher schon 100 Mal erzählt, da habe ich gearbeitet im Sommer vor 3 Jahren, glaube ich. Und die hatten eben diese Baumstämme, die dann einfach gewässert werden, und wenn man das auch so ähnlich wie die Bienen regelmäßig nachschaut bepflegt, da kann man nicht verhindern, dass da Pilze rauswachsen. Und Shiitake-Pilze sind ja auch wirklich super zum Kochen. Mhm. Und das geht, glaube ich, wirklich gut. Ich meine, die Pilze haben schon bei uns Imkern ein bisschen einen kritischen Ruf, Kalkbrut und so weiter, wenn die Bienen gestresst sind.
Ja, es gibt mehrere Pilzgeschichten, bei den Bienen oder generell in der Natur, aber es ist ja alles mit Mikroorganismen und Pilzen im Zusammenhang, und man muss halt unterscheiden zwischen diesen aufbauenden und abbauenden Dingen. Also eine gute Mikrobiologie schadet auch den Bienen nicht oder ist für die auch lebensnotwendig.
Ja, das wird uns dann der Marc dann auch wirklich noch einmal im Detail erklären. Ich meine, fressen Bienen auch Pilzsporen? Weiß man da was? Das hat der Marc erwähnt im Gespräch. Wir werden es dann nachher hören. Aber ist dir nichts bekannt auch?
Also direkt auf Pilze weiß ich jetzt nichts. Ja.
Könnte auch sein, nicht?
Wäre mir nichts bekannt.
Also nebenbei mitnaschen.
Genau. Es wird sicher ein bisschen was mitgehen, immer wieder beim, wenn sie irgendwo was schnabulieren. Wir haben diese Mikroorganismen immer wieder bei den Bienen, auch im Futter. Also diese effektiven Mikroorganismen, wo ja dann auch Hefekulturen und solche Dinge drinnen sind. Ja. Das haben die Bienen schon sehr gern und tut ihnen auch sehr gut. Also
tut ihnen gut. Merkt man das? Also kann man das ablesen?
Naja, man kann es ablesen, und darum verwenden sie auch seit vielen Jahren, weil einerseits wir machen diesen Futtersirup selber, immer aus heimischem Rübenzucker, und der kippt sehr schnell, wenn man den einfach nur mit Zucker und Wasser verrührt, weil eben auch diese Pilzsporen, die in der Luft sind, da natürlich mit hineingehen. Und wenn man diese Mikroorganismenprodukte dazu gibt, dann schafft man eben ein aufbauendes Milieu, das dafür sorgt, dass das länger haltbar ist und sich besser entwickelt. Und damit haben wir einen Futtersirup, der länger hält, also durchaus eine Woche länger genutzt werden kann. Und die Bienen nehmen es deutlich schneller ab. Also man merkt, dass es den Bienen auch besser schmeckt.
Das ist ja bei Mikroorganismen die Milieufrage. Wer setzt sich durch und in welchem Gleichgewicht ist was? Gleichgewicht des Schreckens oder der guten Dinge?
Genau, also ich bin jetzt da gar kein Experte, ich habe das nur so gelernt über die Jahre, dass 80% der Mikroorganismen dem Milieu folgen, das vorherrscht. Das heißt, es geht eigentlich darum, schafft man ein aufbauendes oder abbauendes Milieu und dann arbeiten die da alle mit. Und ohne geht es eben gar nicht. Also man kann nur die Richtung ein bisschen steuern.
Wenn es stinkt, ist irgendwas schiefgelaufen.
Genau.
Das ist eine Faustregel.
Ja, da muss man aber auch unterscheiden zwischen, es riecht ein bisschen säuerlich, dann haben wir diese Sauerkulturen, kennt man vom Brot mit Sauerteig, das ist genauso auch beim Futtergären zum Beispiel, sind auch Milchsäuren im Spiel, aber wenn es stinkt, ist vorbei. Genau, aber dieses Säuerliche ist was Positives.
Da gibt es beim Trummerpilz einen Radler, die haben ein bisschen eine Milchsäuregärung dazu gemischt und das ist traumhaft zu trinken. Also unbezahlte Werbung.
Ja, genau.
Aber macht was Interessantes für dieses Biermischgetränk, diese Milchsäurenote dazu. Ja gut, eine ganz andere Geschichte. Das wäre übrigens auch einmal ganz interessant, diese Kimchi und so weiter Ecke mal ein bisschen auszuleuchten.
Hast du wieder ein Thema gefunden?
Genau. Ja. So, jetzt mache ich mal das Fenster zu. Ich glaube, wenn es eine Biene wäre, die Fliege ist draußen. Und die Motorräder kommen gerade von ihren Ausfahrten zurück und drehen dann noch einmal ordentlich auf die Gasse. Daniel, wo fangen wir an?
Fangen wir bei den Bienen an.
Ja, das ist eine gute Idee.
Die Bienen. Also ich erzähle mal so, wie das für uns jetzt war oder was ich so rundherum beobachtet habe. Es ist ja doch jedes Jahr speziell mit den Bienen. Also so dieses Standardjahr gibt es sowieso nicht. Aber heuer war wieder mal ein Extrem in die andere Richtung. Also bei uns und auch in vielen anderen Regionen war es so, dass die Bienenvölker eigentlich durch diesen schleppenden Frühlingsbeginn bis Mitte, Ende Mai, in Salzburg sogar Anfang Juni, einfach gar nichts gefunden haben. Ist sehr lange. Und da sind natürlich Wintervorräte aufgebraucht, egal wie viel man den Bienen gelassen hat oder wie gut man sie aufgefüttert hat. Und wir haben dann selber begonnen im Anfang Mai mit Honig und Futtergaben in ganz kleinen Portionen, also flüssig, also zuerst mit Teig und dann flüssig, aber immer nur so 1 Kilo ungefähr, damit sie halt immer möglichst eine Woche genug haben und sich doch ein bisschen ins Brutgeschäft begeben und sich weiterentwickeln. Aber so lange, mit dem haben wir auch nicht gerechnet. Ja, und ich bin dann wirklich von Woche zu Woche, haben wir gedacht, das ist jetzt ist Mitte Mai, jetzt wird es Ende Mai, jetzt ist Anfang Juni. Und wir haben uns wirklich schon intensiv damit beschäftigt, was macht man mit den Völkern? Ja, also drei.
Und war das die Temperatur oder das Regenwetter oder dass einfach nichts gegeben hat, was geblüht hätte?
Also alles zusammen. Also es war zu feucht und auch zu kühl, ja, und dann blüht halt einfach nichts. Oder wenn was blüht, dann nur ganz dezent. Und wir wissen ja, dass die Bienen eigentlich angewiesen sind auf diese Massentrachttage, von denen es ja nur wenige gibt. Und wenn die dann ins Wasser fallen, dann ist es ganz vorbei. Und bei 300 Bienenvölkern, so wie es wir jetzt haben, ist es dann schon eine Überlegung, was macht man jetzt? Ja, also füttert man die weiter? Genau. Und war dann schon kurz davor, dass wir sagen, naja, dann gehen wir in die Ablegerbildung und beenden die Saison quasi, bevor sie überhaupt beginnt.
Was hätte das gebracht, in die Ablegerbildung zu gehen?
Naja, es hätte das gebracht, dass man einfach Völker aufbaut fürs nächste Jahr und es halt dann vielleicht in den Völkerverkauf stärker geht, aber es ist immer schwierig, weil einerseits will man doch ein bisschen den Honig natürlich haben. Wenn man das übersieht, dann wird es mit der Ablegerbildung auch ganz schwer, wenn es so spät hineingeht. Und es hat dann doch in der zweiten Juniwoche ganz plötzlich begonnen mit dem Nektareintrag und erstaunlicherweise überall. Also wir haben 24 Bienenstände, davon sind glaube ich 16 mit Stockwagen überwacht, von 400 Meter Seehöhe bis auf 1700 Meter Seehöhe. Ab der zweiten Juniwoche war überall Nektareintrag. Also quasi schlagartig und nicht wenig, also von von einem halben Kilo bis 3 Kilo pro Tag. Da ist es wirklich dann dahin gegangen.
Und ist es überkompensiert, dass da mehr reingekommen ist wie in gewöhnlichen Jahren?
Also unterm Strich ist nicht mehr reingekommen, weil es waren dann effektiv bei uns 5 Wochen, wo die Bienen dann was gesammelt haben, bevor dann eben Mitte Juli das wieder komplett abreißt mit den Nektartagen. Aber es war unterm Strich eine gute durchschnittliche Ernte.
Aha, okay.
Also wir bewegen uns so zwischen 15 und 20 Kilo im Schnitt. Und ja, das ist für Salzburger Verhältnisse ein durchschnittliches Jahr. Jetzt keine,
also für ein faires Jahr.
Ein faires Jahr und doch noch sehr gut, wenn man die kurze Zeit betrachtet. Ja, in anderen Jahren haben die Bienen das von Anfang April bis Juli.
Aber steigt es dann weniger stark an? Also
die Bienen, wenn die Völker stark sind, dann tragen sie ein, aber irgendwo ist natürlich ein Limit erreicht. Also ein Bienenvolk kann nicht dann 12 Kilo am Tag eintragen.
Die haben halt ihre, auch wenn es es gäbe. Dann.
Genau, auch wenn es es gäbe. Sie haben halt ihre Bienenmasse, mit der sie fliegen können, und das pendelt sie dann bei 2-3 Kilo pro Tag ein. Bei manchen Massentrachten geht es dann auf 4, 5, 6 Kilo hin an einzelnen Tagen. Aber irgendwo ist es dann begrenzt. Und die Bienen bräuchten eigentlich auch Zeit, um diesen Honig dann oder diesen Nektar dann zu Honig zu verarbeiten im Bienenstock. Ja. Also wenn das ohne Pause durchgeht, ist es fast ein bisschen schwierig.
Und hattest du den Eindruck, dass die da schon mit vollem Personal in den Beuten sitzen, also so im Mai noch, nur nicht halt fliegen können?
Ja, also jetzt so generell betrachtet war die Überwinterung sehr gut bei den Bienenvölkern, und es war auch ein ordentlicher Winter mit einer guten Pause und einer guten Frühlingsentwicklung. Und durch dieses vorsichtige Füttern pflegen die Bienen ja auch ein Brutnest. Also ich bin eigentlich kein Freund von Füttern im Frühling und die Bienen da mit Gewalt in die Brut zu treiben. Aber in dem Fall war es einfach notwendig und hat dafür gesorgt, dass dann doch Anfang Juni starke Völker da waren, die dann auch die Tracht, die dann plötzlich eintritt, auch bedienen können.
Ja, ja. Und die Futterabnahme beim Extrafüttern hat funktioniert?
Die funktioniert, ja. Also ja, das ist ja nicht so, dass es im Mai jetzt 5 Grad gehabt hätte. Ja, es war einfach Miesepeter-Wetter und es waren schon Flugtage dabei natürlich, aber es war jetzt nichts zu sammeln. Also die Bienen brüten ja dann trotzdem. Es ist nicht so, dass es ein Kälteeinbruch ist im Mai, wo es dann 3 Wochen jetzt wieder Wintertemperaturen gehabt hätte.
Und dann gäbe es das Problem eventuell, dass sie eben das Futter dann nicht nehmen können, aber man es ihnen anbietet.
Genau, wenn die Bienen quasi entscheiden, es ist nicht Brutwetter, dann würden sie auch das Futter nicht annehmen und entwickeln sich auch schlecht. Dann habe ich zusätzlich das Problem, dass wenn die Tracht dann eintritt, einfach zu wenig Bienen da sind. Das war zum Glück nicht. Also die Völker waren Anfang Juni dann sehr stark, wenn man sie gut gepflegt hat, und haben viel eingetragen. Dann war die Freude mal groß, ja. Wir haben uns dann eine Woche, 10 Tage, gesagt, das gibt's gar nicht. Und es überall wird eingetragen. Und dann sind die Temperaturen gestiegen. Also wir haben dann Temperaturen gehabt mit 28, 29, 30 Grad, mehrere Tage hintereinander. Und jeder ist davon ausgegangen, dass jetzt die Tracht abbricht. Und dann haben die bei 31 Grad immer nur 3 Kilo am Tag eingesammelt. Also das war auch faszinierend, dass eigentlich bei so hohen Temperaturen, wo man normalerweise sagt, die Pflanzen stellen dann auch die Nektarproduktion ein, weil es einfach zu heiß wird, das trotzdem funktioniert hat, ja, und das in diesem Jahr dann durchgelaufen ist.
Und dann war aber der Sommer schnell auch mal vorbei.
Dann war der Sommer schnell vorbei, genau, es war dann Mitte Juli, also wir kennen das ja, Sonnenwende ist ja eigentlich schon Ende Juni, wo die Tage wieder kürzer werden, und dann war es relativ abrupt vorbei. Und ein Punkt, wo man ein bisschen jammern kann, ist vielleicht, es hätte heuer alles gegeben. Also von Löwenzahn, Linde, Ahorn, Waldtrachten, es war eigentlich das volle Angebot da, aber die Bienen können es in der kurzen Zeit nicht bedienen. Und wir haben einige Standplätze, wo an und für sich Waldtrachten bedient werden können, wenn es im Wald eine Tracht gibt. Die Bienen das aber einfach ignoriert haben, weil gleichzeitig noch Blütentrachten waren. Und die Bienen dann lieber auf die Blüte fliegen, als in den Wald hinein. Und dadurch auch in der Ernte sehr wenig, also einiges am Blatthonig, aber wenig Waldhonig.
Ah ja. Und wann war der Sommer vorbei? Waren da auch die Blüten schon vorbei oder hat das Wetter da praktisch von hinten noch einmal zugeschlagen?
Meiner Wahrnehmung nach war eher einfach die Blütezeit vorbei. Also das ist was man die letzten Jahre gut beobachten kann, dass die Natur einfach die Blüten aufspart, bis das Wetter dann passt. Und eigentlich egal, wie die Frühlingsmonate Februar, März, April, Mai sind, irgendwann gegen Ende Mai, Anfang Juni gleicht sich das alles aus. Und dann ist die phänologische Entwicklung wieder auf dem Stand, wo sie sein soll. Und dann endet der Sommer auch so, wie er eigentlich geplant ist. Diese Verschiebungen haben wir eher im Frühling.
Mhm. Ja, ja. Es gab gerade im österreichischen Bienenjournal dann noch einen ein wenig versteckten Artikel über Neophyten und da auch dieses drüsige Springkraut. Also wenn man irgendwo in der Au seine Bienen hat, ich glaube, das ist schon ein wesentlicher Faktor, der beträchtlich noch den Herbst hinein zieht, dass da Nektar gibt.
Ja, muss man beim Füttern dann gut aufpassen. Also das es gibt, man, dass man es nicht überfüttert, genau.
Ja, ja.
Also wir haben einige Standplätze auch, wo die Bienen einiges noch eintragen, nicht jedes Jahr. Und darum muss man das dann auch gut beobachten, dass man schaut, sind die Völker jetzt eigentlich vom Futter her versorgt? Und das führt dazu, dass man 2-3 Fütterungen an manchen Standplätzen dann weniger braucht.
Aber das ist ja eben aus Sicht der Imkerei positiv. Oder habt ihr andere Erfahrungen mit diesem drüsigen Springkraut? Steht das im Weg oder stickt dann doch irgendwie komisch oder so? Stört nicht?
Nein, es stört nicht. Also ich habe vor 5-6 Jahren haben wir mal im September einen Eintrag gehabt, der dann zu gären begonnen hat, wo wir aber leider nicht rausfinden konnten, was das war. Und dementsprechend dann die Überwinterung auch nicht gut war an diesen Standplätzen. Grundsätzlich finde ich es eher negativ, weil es ist schwer einzuschätzen und es sorgt ja auch dafür, dass die Völker sehr intensiv an diesen Trachten dann noch arbeiten. Und das ist vielleicht Anfang September oder im August noch okay, aber alles, was ab Mitte September Nektar bringt, finde ich fast ein bisschen schwierig, weil es die Völker auch, wie soll ich sagen, sie tragen das
am Laufen hält.
Sie hält es am Laufen, genau, sie verlegen sich das Brutnest, sie gehen mit der Brut auch nicht zurück. Das ist gar nicht so gut, wenn das so schwankt. Vielleicht die Imkerkollegen im Osten, die das mehr gewohnt sind oder die das jedes Jahr haben, die können mit dem vielleicht besser umgehen. Für uns ist es fast ein bisschen schwierig. Und ich persönlich bin froh, wenn die Völker so Ende September, wenn Schluss ist. Und wenn sie, also wir haben ja Standplätze jetzt, Salzburg ist auf 400 Meter, aber wenn wir ein bisschen höher gehen, auf 900 Meter, 1200 Meter oder ganz hinauf auf die 1800 Meter, wo die höchsten Völker stehen, da ist komplette Brutpause. Mhm. Also die sitzen in der Wintertraube und genießen die Ruhe, haben die Brut eingestellt und da ist das Jahr vorbei.
Ja, also das war dann der Juli.
Das war der Juli.
Was kommt dann? Varroa-Behandlung? Ich habe spät von euch noch gesehen, mit dem Varroa-Controller von dir noch Fotos.
Ja.
Ihr mischt verschiedene Methoden, oder?
Wir mischen verschiedene Methoden. Also wir versuchen grundsätzlich totale Brutentnahme zu machen. Bei idealerweise 50% oder mehr der Völker. Also das ist je nachdem, wie sich's dann ausgeht, ist eigentlich eine Brutentnahme zumindest jedes zweite Jahr angedacht. Und der Rest wird, also ergänzend wird quasi mit Oxalsäure bedampft. Genau. Und das, was du gesehen hast mit dem Varroa-Controller, das sind jetzt im September, also das war jetzt eigentlich Mitte, der zweite Septemberhälfte, wo wir nochmal die Herbstrevision machen bei den Völkern, nochmal genau durchkontrollieren, wie ist der Sitz, wie ist der Futterzustand, wie schaut das Brutbild aus. Und da gibt es halt Völker, die Ausreißer sind. Und ein paar muss man vielleicht auflösen, aber den Großteil kann man mit dem Varroa-Controller noch sehr gut behandeln und das in Ordnung bringen, was bei diesen Völkern nicht so gut geklappt hat. Das kann durchaus die Betreuung sein, das kann aber auch, oft ist es einfach die Entwicklung der Völker selber, genetische Dinge, und die behandeln wir dann in der zweiten Septemberhälfte mit dem Varroa-Controller.
Das Oxalsäurebedampfen ist aber in Kombination mit der Brutentnahme, mit der totalen Brutentnahme, weil dann hast du eben brutfreie Völker.
Genau, genau. Also die ideale Kombination ist, die Völker brutfrei machen, also wirklich die Brut entnehmen und diese Brut auch einschmelzen, außer in Ausnahmejahren, wo es ganz schwach belastet sind, kann man die Brut schlüpfen lassen, aber eigentlich ist das ein sehr gefährliches Unterfangen mit den Brutschweinen und dann ergänzend die Oxalsäurebedampfung.
Mhm. Und vorher schon eingrenzen auf Bannwaben, dass man nur zwei Waben hat pro Volk, die man einschmelzen muss.
Genau, also muss nicht sein, aber erleichtert natürlich die Arbeit enorm, wenn man nur zwei Waben pro Volk hat, weil sonst sind es teilweise vier oder fünf, je nachdem welches, also wir haben Jumbo-Waben. Da kann es dann im Ende Juli schon sein, dass sie noch auf fünf oder sechs Waben Brut fliegen.
Ja, ja, und das ist dann doch viel, was man da entfernen würde. Und sonst in Summe Varroa war heuer ein Thema, das machbar war.
Das sehen wir dann im Frühling, aber.
Ja, stimmt. Eigentlich müssen wir über das letzte Jahr reden, stimmt. Ja.
Also grundsätzlich, glaube ich, ist es heuer gut machbar. Wir haben heuer eine Fleißaufgabe gemacht, Ende August, Anfang September und haben bei allen Völkern Puderzucker-Diagnose gemacht. Also einen Teil der Brutbienen rausgenommen, im Puderzuckerbecher geschüttelt und die Milben ausgezählt.
Das geht gut, gell?
Das geht gut und wenn man das wirklich konsequent macht, also wir haben es heuer, wir haben einen neuen Lehrling und der hat das als Aufgabe bekommen und hat wirklich fast zwei Wochen Zeit investiert und das sehr ordentlich gemacht und da hat man wirklich dann für jedes Volk einen Wert und auch für jeden Stand. Und war für mich jetzt spannend, weil man hat natürlich so seine Beobachtungen aus den Jahren, an welchen Standplätzen ist der Varroa-Druck höher und wo geht's besser, wo ist die Überwinterung schlechter, wo ist sie besser. Und durch diese Diagnose bei jedem Volk haben wir das jetzt wirklich in einer Excel-Tabelle super dokumentiert und es besteht genau diese Beobachtungen, dass man sagt, dieser Standplatz ist einfach vom Medianwert höher als andere Standplätze und eben diese Ausreißervölker kann man dann, also die, wir sammeln die dann ein sozusagen und haben eben diese Varroa-Behandlung mit dem Varroa-Controller noch gemacht, um eben diese Völker rauszunehmen, bevor die am Stand dann zur Varroa-Schleuder werden. Das ist genau das, was nämlich sonst jetzt noch passieren würde in dieser warmen Zeit.
Und das zahlt sich aus, diese Mühe, nämlich jedes Volk zu kennen?
Ja, weil, also wenn ich jetzt so einen Stand nehme mit im Schnitt 10 bis 15 Völkern, dann ist ein oder sind ein oder zwei Völker dabei, die einen sehr hohen Varroa-Wert haben.
Und welche sind das?
Genau, und wenn ich die nicht kenne und die nicht separat versorge, dann habe ich ein Problem, weil diese Völker so stark belastet sind, dass sie einfach nicht in die Herbst- und Winterruhe kommen und die Milben dann verteilen auf die anderen Völker. Und damit ist es nicht so, dass ich sage, ich müsste vielleicht jetzt ein Volk entfernen, auflösen oder extra behandeln, sondern es sind dann im schlimmsten Fall gleich einmal fünf oder sechs, die im Winter ein Problem haben und dann habe ich gleich mal sechs Völker verloren und das macht keinen Sinn.
Ja. Und das ist ja auch die Schlüsselstelle in der Zusammenarbeit mit angrenzenden Bienenständen, die man nicht kontrollieren kann, dass das alle sauber machen, am besten zur selben Zeit, schätze ich mir.
Das wäre natürlich schön, ja, aber das glaube ich kann man nicht, diese Illusion habe ich aufgegeben. Also man muss, glaube ich, seinen Standplatz kennen oder wissen, welcher Standplatz ist, wie, wo belastet. Und wir wissen zum Beispiel, dass manche Plätze sind einfach stärker vom Varroa-Druck. Das kann an Witterungsthemen liegen, aber es liegt sicher auch an den Imkern in der Umgebung und dort muss man halt dann ganz besonders arbeiten oder vielleicht eine Behandlung mehr machen oder sich eben noch was Zusätzliches überlegen dann.
Ich meine, ich habe mir von Bernd Teubel noch gemerkt, dass der eben ein bisschen reserviert der totalen Brutentnahme war, weil er sagt, eigentlich sollten ja die Bienen da ihren Fettkörper aufbauen und fette Winterbienen ziehen und nicht erst wieder alles herstellen. Das hat schon beeindruckend geklungen und richtig.
Es klingt beeindruckend, das hat aber in der Praxis keine Auswirkung. Das ist meine Erfahrung.
Ah ja.
Also wenn man die Brutentnahme macht und das richtig macht, da gehört natürlich ein bisschen Feingefühl dazu und auch eine intensive Betreuung, damit die Bienen dieses Brutnest dann wieder aufbauen. Aber es bringt ein guter Fettkörper, der von den Milben zerfressen wird, bringt den Bienen nichts. Da ist besser, sie haben gesunde Bienen und keine Milben und kommen so über den Winter. Und das war ja auch mein erstes Jahr mit der Brutentnahme, da habe ich 2 Stände mit, glaube ich, 30 Völkern Brutentnahme gemacht und war zuerst ein bisschen schockiert, wie jetzt haben die da alles frischen Wabenbau und habe natürlich auch meine Fehler gemacht, aber die waren schon nach dem ersten Jahr, waren das im nächsten Jahr im Frühling die stärksten Völker.
Was waren da die Fehler?
Falsch gefüttert, bisschen zu langsam gefüttert. Sie waren nicht so, wie sie jetzt sein können mit mehreren Jahren Erfahrung, wie man das macht. Ja. Aber wenn man diese Dinge berücksichtigt, also wir haben jetzt bei der Brutentnahme sofort füttern, sehr dünn füttern, also mit 0,7:1, also ganz eine dünne Zuckerlösung, mal so 8 bis 10 Liter, damit sie wirklich...
Also viel Wasser dabei?
Viel Wasser, damit sie einfach schnelle Energie haben, um diesen Wabenbau wiederherzustellen. Und wenn man das macht, dann hat man 3 Wochen nach der Brutentnahme, merkst du nichts mehr bei den Völkern, außer dass die Waben natürlich schön hell sind. Ist den Bienen auch egal, ob die jetzt hell sind oder nicht, aber sie haben ein gesundes Brutnest, sie haben gesunde Bienen und haben eigentlich, wenn man jetzt auf einer Salzburger Höhenlage denkt, zwischen 400 und 600 Meter Seehöhe, genug Zeit, um Winterbienen zu produzieren bis in den Oktober hinein. Ja, wenn ich das natürlich auf 1800 Meter mache, kann ich Ende Juli keine Brutentnahme machen. Das wäre für die Bienen zu knapp.
Ja, das heißt, das Bienenjahr ist aber gelaufen, somit Oktober, Anfang Oktober, Mitte Oktober.
Genau, jetzt ist es gelaufen. Also jetzt sind die Völker nachbehandelt, geschaut, dass alle genug Futter haben oder eben noch ein bisschen Platz für die Brut und das war es jetzt eigentlich. Also wir kontrollieren schon alle 2-3 Wochen nochmal die Stände nach und schauen, ob alles in Ordnung ist. Aber der große Stress und die intensive Arbeit ist jetzt vorbei. Gott sei Dank. Ja. Und wenn du mich in 2 Monaten Daniel fragst, dann vermisst man schon wieder den Zirkus.
Aber es war schon intensiv, war schon was zu tun.
Es ist sehr intensiv.
Für euch persönlich.
Ja, genau. Also ich habe zum Glück ein gutes Team, das da sehr intensiv mitarbeitet, aber es ist jedes Jahr wieder eine Gratwanderung. Und man ist dann irgendwie so froh, wenn es vorbei ist und kurze Zeit später vermisst man schon wieder und will eigentlich wieder in dieses Bienenchaos hinein.
Aber was ist da, also das heißt, man hat den ganzen Tag gut zu tun, bis wahrscheinlich spätabends.
Ja, also von früh morgens bis spätabends. Und die Planbarkeit ist halt ein bisschen ein Problem. Also man weiß dann nicht, wie wird das Wetter, wie sind die Trachten. Ja, dann passiert einmal ein paar Tage nichts, dann hat man so gemütliche Tage plötzlich. Ist irgendwo eine super Tracht, dann brauchen 10 Standplätze wieder Honigräume, dann soll man wieder überall gleichzeitig sein. Also es ist einfach jedes Jahr eine Herausforderung und ein Jonglieren mit Material und Arbeitszeit, dass man alles unter einen Hut kriegt. Und das macht's ein bisschen speziell, die Imkerei, im Vergleich zu anderen Arbeiten, aber auch sehr spannend.
Und zusätzlich kommen ja auch Menschen dazu, also bei euch im Salzburger Bienenhof. Salzburg,
genau.
Wir haben ja schon in der Folge 59 immer gesprochen, ausführlich eben der Fahrradweg, der bei euch vorbeiführt und so weiter, also kleines Café, Gin Tonic Produktion.
Genau, Gin Produktion, ja. Also Gin-Produktion. Viele Dinge, die natürlich auch in der Bienensaison weiterlaufen müssen. Darum ist eine Aufgabenteilung wichtig. Also habe meine Leute, die sich auch um das Tagesgeschäft bei den Bienen kümmern und ich schaue, dass ich da ein bisschen koordiniere und mit dabei bin und meine Bienenvölker mache und eben parallel das ganze Kursthema Imker-Ausbildung und Weiterbildung. War heuer auch ein sehr spezielles Jahr in die Richtung, weil natürlich viele Herausforderungen sind.
Ja. Genau, und wahrscheinlich Corona wird eben viel auf Distanz umgestellt haben, aber grundsätzlich bist du, da seid ihr ja auch dabei, die Imkerinnenausbildung da neu zu organisieren oder von eurer Seite her. Wer seid ihr da in diesem Fall?
Also wir sind zuerst einmal der Erwerbsimkerbund, der sich zum Ziel gesetzt hat, die Imkerausbildung professioneller, moderner zu machen. Und ich habe mich dann da, also mit dem Marian Aschenbrenner habe ich einen sehr tollen Unterstützer, der auch viel Zeit investiert und der auch schon, so wie ich, seit vielen Jahren Kurse anbietet.
In Wien mit
in 15, Wien,
genau. Und Erwerbsimkerbund, der Stefan Mandl ist da der Chef.
Genau.
Also den hatten wir auch schon im Bienen-Podcast beide, ja. Aus Österreich, ist jetzt Österreich, ja.
Österreich-Content. Genau, Österreich-Content. Aber es war eigentlich Stefans Wunsch, mehr in dem Bereich zu tun, und mit dem ist er zu mir gekommen und dann ein bisschen hin und her, und irgendwann haben wir gesagt, gut, wenn wir es machen, dann machen wir es ordentlich.
Mhm. Was ist ordentlich?
Ordentlich bedeutet für uns, dass wir ein sehr umfangreiches Schulungsangebot haben, das allen Imkern zugänglich machen, und das ist, wie jeder Start war das auch heuer ein bisschen holprig natürlich, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, hat es ganz gut funktioniert, und wir haben jetzt 8 Kursstandorte in Österreich, wo wir diese Praxiskurse vor Ort anbieten. Zum Beispiel bei mir in Salzburg oder bei Marian in Wien oder in der Steiermark oder in Tirol mit verschiedenen Imkermeistern, wo wir wirklich hochkarätige Imker haben, die ihr Wissen auch weitergeben in der Praxis. Und diese Online-Thematik, alles was Theorie ist und Grundausbildung, machen wir eben online in der großen Gruppe. Und das hat natürlich nicht perfekt funktioniert, weil neben den Bienen und alles, aber wir haben uns jetzt den Herbst vorgenommen, das alles wieder aufzuholen.
Und aber was kann da nicht funktionieren? Ein Zoom-Meeting, ein großes?
Ja, aber also der Ansatz ist, dass wir nicht Zoom-Meetings abhalten und irgendwas vorplaudern, sondern dass wir professionelles Theoriematerial in kleinen Einheiten erstellen, das sich die Leute immer wieder anschauen können und das man mehrfach verwenden kann. Und das,
also Videos praktisch mit
Videos
und Qualität.
Genau, genau.
Und das ist nach oben hin offen, wie aufwendig das ist,
ja. Ja, man unterschätzt es natürlich, weil wenn man dann irgendwo so einen 5-Minuten-Clip sieht, merkt man nicht, dass da teilweise 6 oder 8 Stunden Arbeit dahinter stecken,
ja, bis
das dann so fertig ist. Und jetzt haben wir halt in der Saison sehr viel Material gesammelt, aber haben es parallel nicht geschafft, das alles zu schneiden und zu bearbeiten. Und das wird jetzt eine gute Winterarbeit, das heißt, es wird uns nicht langweilig, ja.
Früher hat man Rähmchen gedrahtet, jetzt hat man YouTube-Videos schneiden.
Genau, so ist die Rähmchen kauft man fertig und die Videos schneiden wir selber.
Ja, ja. Aber ich meine, das ist ja nur schlau, weil diese Videos kann man ja tatsächlich öfter sehen und muss man nicht jedes Mal immer alles neu machen oder direkt erzählen. Dann kann man nämlich Zoom-Meetings oder Treffen dann auf die Fragen fokussieren.
Das ist ja genau die Idee dahinter, dass man sagt, dieses Wissen einmal sehr professionell aufzubereiten, mit viel Aufwand, aber dafür ist es erledigt, und ich kann die Manpower, die zur Verfügung steht, für die Praxis nutzen oder eben für Fragen, für individuelle Beratung, für die Entwicklung der Imker. Und darum dieses Konzept so aufgebaut.
Und gleichzeitig ändert sich sicher auch die Ausbildung oder Schwerpunkte über 10 Jahre. Also wenn man 10 Jahre später das wieder neu aufsetzt, wird man sicher andere Schwerpunkte haben. Also Methoden oder Betriebsweisen oder Sichtweisen. So wie die Wabenerneuerung, die Lehrerneuerung. Gell?
Ja, genau. Also Wabenerneuerung ist ein Beispiel. Es gibt immer noch Kurse oder wo immer, wo diese Wabenerneuerung in Formen erklärt wird, was einfach nicht zeitgemäß ist. Ja. Also 5 Jahre alte Brutwaben über den Honigraum auszutreiben, hat nichts mit der sogenannten Imkerpraxis zu tun, die man eigentlich gerne hätte.
Das führt uns vielleicht gleich zum Thema Apitherapie, weil da gibt es ja auch viel zu erzählen, und auch das wird wahrscheinlich immer wieder neu eingebettet sein in das, was die Menschen darunter verstehen oder was sie anbieten und auch was die Medizin dazu sagt.
Genau.
Ihr hattet eine Apitherapie-Tagung.
Ja.
Also, was habt ihr gemacht oder was ist da passiert?
Es gibt ja den Dr. Thomas Glocker aus Deutschland, dem Apizentrum Ruhr, der auch mit den österreichischen Erwerbsimkern sehr eng verbunden ist, auch bei der Fachtagung immer wieder zu Gast ist. Und der hat eigentlich jedes Jahr so einen, oder seit ein paar Jahren, so einen Apitherapie-Tag bei sich im Ruhrgebiet. Und das war ihm heuer ein bisschen zu heiß mit dem ganzen Corona und dürfen die Leute kommen. Und dann hat er uns gebeten, ob wir nicht diesen Apitherapietag so machen können wie letztes Jahr die oder wie heuer im Februar die Fachtagung der Erwerbsimker. Und wir haben gesagt, naja, die Infrastruktur ist da, warum nicht? Und haben diesen Apitherapietag komplett auf online umgestellt. Mit dem großen Nachteil, dass es natürlich nur online ist und man sich nicht persönlich sieht, aber mit mehreren Vorteilen, eben, dass man Referenten aus 7 Ländern zuschalten kann, ohne große Kosten, dass man die einfliegen muss. Und auch mit, also wir hatten Referenten aus 7 Ländern und Teilnehmer aus, ich glaube, 16 oder 17 Ländern. Und es war total spannend, weil Apitherapie ist ja jetzt nichts Neues, sondern ist eigentlich ganz ein altes Wissen. Das bei uns jetzt, sage ich jetzt mal speziell Österreich und Deutschland auch sehr ähnlich, einfach verdrängt wurde durch alle möglichen Auflagen. Also wir dürfen keine Salben mehr machen, wir dürfen das nicht mehr machen. Es ist alles irgendwie reguliert und ganz streng und darum passiert in dem Bereich sehr wenig. Und das war total spannend mit den Referenten aus der Türkei, aus Rumänien, aus Kolumbien, Marokko, die einfach einen anderen rechtlichen Rahmen haben und Dinge machen dürfen und können, die bei uns unvorstellbar sind.
Also ich kenne eine Studie, eine medizinische, die sich, ich glaube, Manuka-Honig im Speziellen angeschaut haben, so diese hohen, wo die Enzymwerte sehr hoch sind, und da hat man tatsächlich eben medizinisch eben seriös nachgewiesen, dass die Wundheilung begünstigt wird, de facto. Und genau. Das war so irgendwie eine Erkenntnis, die natürlich eh die Leute haben. Und ich kann mich erinnern, als ich mich einmal geschnitten habe beim Wabenausschneiden, aber das war dann getränkt in Honig und das ist sofort geheilt. Ich weiß nicht, ob es nur mein Eindruck war, aber etwas, was sofort heilt, bemerkt man halt dann doch irgendwie.
Also Honig hat eine gewaltige Wirkung, jeder Honig, also jeder unbehandelte Honig. Und diese Geschichte von Manuka-Honig, das ist halt einfach ein bisschen viel Marketing. Wir haben das sehr schlau angestellt, aber es gibt ja da werden wir auch bei der nächsten Fachtagung im Februar wieder eine Referentin haben, die über Untersuchungen berichtet von österreichischen Honigen, die je nach Sorte auch einen sehr hohen Enzymwert haben und wo man die gleichen Eigenschaften erreichen kann wie bei Manuka-Honig. Also das ist nicht nur mit Manuka-Honig so, da gibt es auch andere Honigsorten, die da sehr hohe Werte haben und die man für diese Therapien einsetzen kann.
Ich meine, die Herausforderung wird wahrscheinlich wirklich sein, das im klinischen Kontext anzuwenden, weil eben sich die Inhaltsstoffe ändern und das schwankt, und auch bei Propolis, also die Voraussetzungen sich ständig ändern, wenn das nicht im Labor hergestellt wird, sondern in einem Bienenvolk. Und da diesen Sprung immer wieder zu schaffen, dann doch eingesetzt werden zu dürfen, weil ich meine, wenn irgendwas schief geht oder nicht so wirkt, geklagt ist schneller mal, ja, und da muss man halt nachweisen, da wird man sich wahrscheinlich schon lieber verlassen auf geprüfte Verfahren, die halt irgendwie dann doch klassisch konventionell sind, aber dafür sicher.
Ja, ja, sehe ich auch so, aber ich glaube, dass das generell ein bisschen übertrieben wird. Also es kann nicht jede Gurke die gleiche Krümmung haben, weil das in der Natur einfach nicht vorgesehen ist, und genauso wird ein Honig oder ein Propolis ein bisschen eine andere Zusammensetzung haben. Ich glaube, man muss die Regeln da vielleicht in die Richtung ändern, dass man sagt, es kann gefährliche Grenzwerte oder Keime geben, die müssen natürlich eliminiert werden, aber der Rest ist einfach ein bisschen eine Schwankung, die erlaubt sein muss, um eben gute Erfolge zu haben mit diesen Mitteln. Weil sonst bin ich wieder dort, dass ich sage, ich habe eigentlich nur synthetisches Propolis oder extrem nachbearbeitetes Propolis. Und da geht natürlich sehr viel auch von den Eigenschaften verloren, die die Natur mitgibt bei diesen Aufbereitungen.
Und dann noch die ganze Abteilung Heilversprechen. Also ich halte es mit meinem Imkerlehrer, der sagt, bei mir wirkt's, wenn ich heiser bin. Und ich meine, dagegen ist ja nichts einzuwenden, wenn man das weitererzählt.
Ja, genau. Aber also jetzt zum Beispiel, also ich bin da sehr vorsichtig mit Heilaussagen, und ich war auch bei dieser Apitherapietagung sehr distanziert am Anfang, weil ich mir gedacht habe, jetzt erzählen die da alles über Krebstherapie und hin und her. Aber es muss ja auch eine Entscheidungsmöglichkeit geben. Natürlich kann ich Krebs nicht mit Honig heilen oder mit Propolis, aber ich kann diese Therapie unterstützen. Und da glaube ich, kann man schon auch in der Wissenschaft eine gewisse Risikobandbreite eingehen und sagen, man probiert das einmal vorsichtig. Und wenn sich das zeigt, dass es einfach, so wie du es bei der Schnittwunde gehabt hast, ich habe das auch immer bei Schnittwunden, es beschleunigt einfach extrem die Heilung. Und ich muss es natürlich beobachten, ob irgendwas passiert. Genauso wie beim Bienenstich. Das kann sein, dass das nur ein Bienenstich ist. Es kann aber sein, dass ich mir auch eine Blutvergiftung hole. Habe ich auch schon gehabt. Mhm. Ja, aber ich muss halt diesen Stich genau beobachten. Und genauso muss ich einen Patienten, der mit Bienenstockluft oder mit Propolis oder mit was immer auch behandelt wird, beobachten und schauen, ob es was bringt oder diese positive Wirkung auch zulassen. Mhm. Das ist was in anderen Ländern halt mehr stattfindet als bei uns.
Und natürlich handwerkliches Können, weil man muss schon dafür sorgen mit Filter, dass keine Biene da in diesen Atemschlauch eindringen kann, beziehungsweise keine Biene irgendwie in diesen Behandlungsraum oder in den Raum reinkommt, weil wenn da jemand allergisch ist, natürlich das Feuer am Dach ist. Aber solche Dinge kann man ja verhindern.
Das kann man verhindern und da gibt es den Paul Rinner aus Südtirol, der eben auch bei der Apitherapie-Tagung einen Vortrag gemacht hat, der dieses Thema Bienenstockluft seit vielen Jahren forciert und betreibt und mittlerweile auch ein großes Wellnesshotel in Oberbozen hat, wo er diese Stocklufttherapie anbietet, der halt jetzt auch viele Jahre daran gearbeitet hat, dass diese Apparate und Geräte von der italienischen Regierung geprüft und zugelassen werden und auch ein Imker das machen darf.
Dass es praktisch ein medizinisches Gerät ist und nicht eine Wellness-Angelegenheit.
Oder eine Spielerei, die der Hobby-Imker im hinterm Haus macht, ohne Konzept. Also ich finde es schon gut, dass es eine Regelung gibt und eine Zertifizierung gibt. Das ist alles in Ordnung. Aber man sollte dieses Wissen einfach besser nutzen.
Und ich meine, wenn es medizinisch ist, dann muss dann auch ein Arzt dabei sein, der umgehen kann. Sollte jemand allergische Reaktionen haben einfach, also der dann einfach dabei ist?
Ja, das muss jetzt in Italien nicht so sein und ist auch jetzt bei uns im Großen und Ganzen der Grund, warum das nicht möglich ist, weil ich kann nicht immer einen Arzt dabei haben.
Ja, also ja.
Ich kann die Geräte so bauen, dass es kein Risiko gibt. Ich kann schauen, dass ich Notfallpläne habe, Personal habe, das mit diesen Situationen umgehen kann, dann habe ich ein kalkulierbares Risiko, mit dem man arbeiten kann. Aber bei uns ist halt so die Mentalität, es darf überhaupt nichts mehr passieren, weil sonst ist sofort irgendwer schuld. Das sieht man ja auch am Bau, also die ganzen Bauvorschriften, das wird ja immer absurder eigentlich.
Und das ist natürlich auch bei der Schulimkerei ein Thema und da gibt es dann gerade bei der Schulimkerei natürlich wieder Beispiele von Leuten, die das machen, die dann schon viel Erfahrung haben und auch wirklich wissen, was passieren kann, was real eine Gefahr ist und was halt üblicherweise nur Ängste sind und was nicht eintritt. Aber ich meine, diese Erfahrungen zusammenzuführen, wird wahrscheinlich auch bei der Apitherapie-Tagung da ein bisschen
ist auch ein Thema, genau. Und wir haben ja dieses Thema auch bei anderen Dingen. Also wir haben jetzt über die ImkerAG einen Lehrgang Bienenpädagogik, der jetzt über mehrere Monate quasi mit 120 Stunden ganz umfangreich dieses Thema Pädagogik und Bienen und wie gebe ich dieses Wissen über Bienen und Insekten weiter. Und da haben wir jetzt im September das erste Wochenende gehabt, haben wir 15 top motivierte Teilnehmer, die diesen Bereich dann auch beruflich forcieren wollen. Und da ist es ein Riesenthema. Ja. Wie ist das mit der Sicherheit und was kann alles passieren und brauche ich da die Rettung immer vor Ort und was mache ich, wenn die Kinder und hin und her. Und zum Glück, also das ist ein Bereich, da haben wir die Erfahrungen und da gibt es auch rechtlich abgesichert die Möglichkeiten, dass man sagt, das kann jeder Imker, der eine gute Ausbildung hat und physisch am Standort gut vorbereitet ist, kann mit den Kindern ohne Bedenken bei den Bienenstöcken arbeiten und wird dafür nicht ins Gefängnis gehen, wenn er nicht da grob fahrlässig handelt. Und das Ziel ist natürlich, dass am besten gar nichts passiert, aber es muss halt immer auch klar sein, was mache ich in einer Stresssituation, wenn ein Kind gestochen wird und allergisch reagiert oder Panik ausbricht in der Schulklasse, was auch immer.
Bei mir schauen immer die Kinder vom italienischen Kindergarten im Schwarzenberggarten über den Zaun und wollen die Königin sehen. Und die lernen dann auch wirklich im Kindergarten drüber, über die Bienen. Und dann zeigt man ihnen das natürlich. Und Wissen schadet nicht. Also das ist eine gute Idee, dass sie das macht. Ja.
Na, Wissen schadet nicht. Und die Kinder müssen wieder wissen, wo die Sachen herkommen. Und dass es einen natürlichen Kreislauf gibt, der funktionieren muss und der bei uns einfach mit den Insekten ganz essentiell ist für unser ganzes Leben.
Ja, und das muss man einfach kennenlernen, wie man mit Insekten auch umgeht. Die Undine Westphal ist da in Hamburg, wir hatten schon mal ein Gespräch mit ihr, hat wieder ein Buch veröffentlicht über die Schulimkerei, fällt mir gerade noch ein. Ja, und man muss umgehen in der Stadt, wo es Hunde gibt, wie man mit Hunden umgeht. Ich sag's nur gerade dazu, weil keine Hunde ist keine Kunst. Und wenn man als Kind, das muss man halt irgendwie lernen, nicht am Schwanz ziehen. Solche Dinge, die haben wir eh genau. alle gelernt.
Und diesen Hundeführerschein, den braucht es auch für die Bienen und auch für das Leben mit der Natur. Also das ist wichtig, dass man weiß, worum es geht.
Das bringt uns doch zu einem anderen Format, nämlich den Podcast Bienenwelten. Nummer 7 war eben, was ist Apitherapie? Und du machst das gemeinsam mit
Johanna Polke, genau.
Und wie geht's euch damit mit dem Bienenpodcast, mit den Bienenwelten?
Ich finde es ein schönes Format.
Ihr macht das eher kurz? Also
wir machen es eher kurz. Also wir versuchen, die Themen vorher aufzubereiten und dann wirklich so die Essenz zu liefern. Also die Regel ist so 15 Minuten, ist eigentlich unser Ziel. Es ist trotzdem viel Aufwand, du weißt es. Auch ohne Bild hängt einige Stunden dran, bis das fertig ist. Und wir haben das so organisiert, dass ich gesagt habe, ich will gerne was machen, aber es muss jemand anderer federführend in die Hand nehmen. Und jetzt hat die Johanna eigentlich, das ist ihr Projekt und sie bereitet das auf und macht da einen Großteil der Interviews und wir plaudern dann nochmal drüber und fassen das zusammen. Das Ziel ist, 14-tägig zu sein.
Ja, du sprichst was Interessantes an. Das ist ambitioniert, finde ich. 14 Tage ist ein echter heißes Intervall, da musst du echt reingreifen, arbeitsmäßig.
Genau, weil es ist, also wir arbeiten eine Woche eigentlich an einer Folge und dann denkst du mal kurz nicht dran und dann musst du eigentlich schon an die nächste wieder dran gehen. Wir haben es jetzt bei den ersten 7 Folgen eh nicht geschafft, weil natürlich Saison und hin und her. Aber jetzt im Herbst 14 Tage, wir bleiben einmal dabei und es gibt sehr viele Themen. Also es ist einfach spannend, was man alles aufbereiten kann.
In der Podcast-Reise ist ja immer, wird ganz oben gesagt, Regelmäßigkeit ist wirklich wichtig, wenn man einen HörerInnenkreis haben und erweitern möchte, weil die verlassen sich darauf, dass das regelmäßig kommt, egal welche Schlagzahl das jetzt ist. Also bei mir passt so einmal im Monat, weil das geht sich gut aus. Es ist in Summe so immer ein Tag Arbeit, aber das ist prozentuell ein 1/30 meines Lebens, geht gut. Und das kann ich auch liefern. Also Sommerpause ist wichtig, damit man ein bisschen wieder das weglegt und Luft holt und öfter ging nicht. Und weniger oft wäre Fahrt. Ja, also das ist dann von meiner Seite. Und ich habe so ungefähr 3000, also geschätzte Hörerinnen und Hörer im deutschsprachigen Raum, wo auch immer der in der ganzen Welt ist. Also ich weiß ja gar nicht, wo überall und ist immer wieder überraschend. Und diese 3000 sind recht regelmäßig. Das kann sie dann schnell einmal auf 5000, 6000 Downloads erhöhen, wenn jemand prominenter dabei ist. Also ich sage nur Bernd Heubel oder Tom Seele war dann irgendwie 10.000. Aber so 3000 sind irgendwie für dieses Konzept offensichtlich passend. Es steigt immer auch ein bisschen und die Rückmeldungen sind ausschließlich nett und manchmal was Kritisches und dann macht es auch wirklich Sinn, sich damit auseinanderzusetzen, weil die haben recht.
Ja.
Auch die kritischen Stimmen. Weißt du irgendwas bei euch HörerInnen, Zahl oder ist da, weil es entwickelt sich halt immer von null weg, nicht?
Es entwickelt sich natürlich, also ich glaube eben auch, dass dieses Intervall wichtig ist. Ich denke, monatlich ist noch super, alles was länger ist, ist dann fast ein bisschen schwierig für mich auch vorzustellen, weil man es ein bisschen aus den Augen verliert. Wenn ich sage, ich mache jetzt alle 2 Monate oder alle 3 Monate einen Podcast, das wäre dann keine Regelmäßigkeit. Wir sind im Moment so im Schnitt bei 700 Hörern.
Das ist super. Für Folge 7, 700 ist großartig.
Und es ist ein bisschen neu natürlich, weil man, ich habe jetzt natürlich kein Publikum, wie bei einem Vortrag, wo man dann spürt, hat es jetzt gepasst, hat es nicht gepasst, was kann man besser machen. Das ist ein bisschen neu, würde ich mal sagen.
Ja, aber auch normal, weil man kann das Publikum damit auch nicht vorhersagen, aus welchen Ecken es kommt.
Genau. Und das ist auch dann spannend, wenn man sich die Statistiken anschaut, welche Altersgruppen hören sich das an und so und mehr männlich, mehr weiblich und so weiter. Und wir haben ja ein bisschen ein Thema, wo wir mit uns selber nicht im Klaren sind, die Zielgruppe. Also wir haben, jetzt kommt es aus der Imker für Imker-Ecke oder Erwerbsimker für Imker-Ecke und gleichzeitig soll der Podcast aber so sein, dass man auch nicht Imker erreicht und vielleicht bei dem ein oder anderen Thema, zum Beispiel das Thema, das wir gehabt haben mit dem Saatgut, oder auch die Apitherapie vielleicht ist ja auch für Nicht-Imker ein Thema. Ja, oder wir haben das jetzt bei der Apitherapie-Tagung gesehen, ein guter Teil vom Publikum hat mit Imkerei nichts zu tun, sondern interessiert sich für die Anwendung der Bienenprodukte. Mhm. Und die nächste Folge beim Podcast wird jetzt dann sein, wie steige ich in die Imkerei ein? Mhm. Und das ist noch ein bisschen, wird sich zeigen, ja, ob das funktioniert, dass man mehrere Zielgruppen anspricht oder ob man es irgendwann vielleicht spezialisiert oder trennen muss.
Ich meine, ist nicht uninteressant, diese Fragestellung. Und bei diesen Podcaster-Treffen reden wir da immer von Stilgruppen statt Zielgruppen. Weil man es eben nicht vorhersagen kann, wer das ist. Und wenn man eben wirklich was anbietet für die Imkerei, kann man ja eben nicht ausschließen, eben, wie du sagst, aus anderen Ecken und umgekehrt. Also ich bin ganz glücklich eigentlich damit, wie es bei mir eben ist, und das habe ich seit Anfang an irgendwie, war das auch mein Wunsch, einerseits die Imkerei zu öffnen in diese wissenschaftlichen Themen und die Natur- und Umweltökologie-Themen, auch Saatbau und so weiter, oder woher kommen unsere Produkte, und gleichzeitig aber natürlich die Imkerei zum Thema machen. Und eben, das mache ich, dass ich im zweiten Teil den KorrespondentInnenbericht mache, was ist los am Bienenstand draußen, der ja eigentlich immer getrieben war, dass ich als Anfänger damals, als ich begonnen habe, einfach Wissen brauchte, und zwar aktuelles Wissen. Was ist im August am Bienenstand draußen los? Und meine Fragen waren einfach da zu dieser Zeit. Und da war es super, wenn man dann jemanden anruft, der erfahren ist, der das dann erzählt. Und damit ist einfach auch wirklich der Bienenpodcast ein Bienenpodcast, also für Imkerinnen und Imker. Im zweiten Teil, und der erste Teil wäre dann so praktisch die Rutsche, wo alle sich treffen, so ein bisschen in diesem Spannungsfeld Lagerfeuer, Wissenschaft, Bienen, wie halt die Bienen auch reden könnten, also Bienengespräche, und das einfach möglichst offen halten, Hauptsache es ist sinnvoll. Also Sinnloses wäre sinnlos.
Gut, das passierte dann selten, glaube ich, und du hast ein sehr schönes Format, wo es auch
und das,
durchaus ja, länger dauern kann. Ja,
ja, das ist ein Teil der Geschichte, dass Zeit eben auch immer wieder kein Thema ist. Also wenn fertig geredet ist, ist fertig geredet. Es gibt dann auch Kapitelmarken, wo man vorspringen kann. Also da geht es einmal nicht aus, was es alles zu bereden gibt.
Genau.
Und bei euch genauso nicht.
Ja. Also wir haben ganz eine lange Liste. Wir versuchen uns ein bisschen immer an den eigenen Projekten dann zu orientieren. Und es macht sehr viel Spaß im Moment. Und wir haben auch tolle Gäste immer. Mhm. Und stehen halt noch ganz am Anfang. Also wie du sagst, es wird sich
alle entwickeln. Stehen am Anfang. Also auch in Deutschland. Was ist in Deutschland Bienenpodcast-mäßig los? Da gab es auch vom Bienenjournal, glaube ich, oder vom...
Genau, das Bienenjournal hat einen neuen Podcast. Ich glaube, beide hat nicht die Biene und Natur und das Bienenjournal, glaube ich, haben einen Podcast gestartet.
Alle beginnen bei Null. Und da muss jeder durch die ersten 10 Nummern und so weiter. Und es ist nur gut, dass es viele gibt. Ja? Also Podcasten ist eine schöne Art, Wissen weiterzugeben und auch zu besprechen. Mehr als dieses Verlautbaren.
Genau, es ist ein bisschen ein Besprechen von den Themen. Kommt auch noch was Neues jetzt im Winter, es kommt immer wieder mal was Neues, aber da haben wir schon wieder ein spannendes Projekt fürs nächste Jahr, wo wir versuchen, dann Wissen auch ein bisschen in den Diskurs zu bringen.
Konkret, was heißt das?
Konkret ist es so, dass es sehr viele Bücher in der Imkerei gibt und immer wieder was Neues kommt und doch meistens vieles wiederholt wird und halt eine Sichtweise kommt. Und wir haben jetzt versucht, ein paar Autoren zu finden, die schon Bücher schreiben oder Bücher schreiben wollen oder dran arbeiten, und diese Bücher ein bisschen aufzubereiten in einem Diskurs. Also das Ergebnis wird sein, dass es ein Buch ist von einem renommierten Imkerautor und kapitelweise das dann auch im Buch besprochen wird schon. Also schon ein bisschen eine
Meinung. Kommentare dazu praktisch.
Genau, Kommentare dazu oder ein bisschen ein Diskurs zu diesem Thema. Das ist jetzt auch eine der zukünftigen Projekte, und da freue ich mich schon drauf, weil es eben wieder dazu führt, dass man Dinge einfach von mehreren Seiten betrachtet und diskutiert.
Und das Ganze im digitalen Raum oder?
Beides.
Oder ein entsprechendes
Buch? Es wird ein gedrucktes Buch sein und es wird, das ist noch nicht ganz fix, aber es wird auch digitale Ergänzungen dazu geben, ja. Also es steht noch am Anfang, aber wir haben jetzt einmal so den Rahmen definiert und starten jetzt im Oktober mit dem Projekt und schauen, wo die Reise hingeht. So wie bei allem stehen wir am Anfang.
Ah, na gut, da spannen wir doch die Augen auf, was da noch kommt. Ich war ja in Marzahn im Bienenlehrgarten. Davon wird es wahrscheinlich noch auch eine Folge geben, dann angehängt, wie die Bienen da durch die DDR-Zeit in den Westen gekommen sind. Das war ein schöner Besuch und eingeladen hat mich der Martin Sowinski, der uns da durch den Garten geführt hat. Und da habe ich wieder kennengelernt, wie schön es ist, wenn doch mehrere Menschen gemeinsam was tun. Also so Gemeinschaftsgärten oder eben den Bienengarten gemeinsam zu betreiben. Und ich muss schon sagen, Jahresrückblick bei mir war ein bisschen fad. Also dieses Corona-Jahr, wo man eh schon sehr einsam ist zu Hause. Na klar, man trifft Leute digital. Ein Jahr hält man schon durch, aber irgendwie haben wir dann die Perspektiven gefehlt nach diesem Jahr, weil man denkt sich ja immer, ja, nächstes Jahr, das könnte man das machen. Wenn man das ein Jahr nicht tut, ist man plötzlich da im neuen Jahr und hat keine Perspektiven sich ausgedacht, weil man ja nicht konnte oder durfte. Und da ist man gerade ein bisschen, da bin ich jetzt gerade ein bisschen auf der Suche, also ich mag das nicht mehr richtig alleine machen, da die Bienen da in unseren Bienengarten zu betreiben, zu halten. In die Vereine komme ich schlecht, weil es am Abend ist, da arbeite ich in der Abendschule. Irgendwie bin ich unzufrieden. Und ihr seid natürlich in der glücklichen Position, dass ihr also in Salzburg natürlich, ihr seid ja definiert als Begegnungszone. Das finde ich schön. Und in Marzahn eben auch.
Ja, wobei das, wenn man das will, ja, also manche wollen einfach wirklich in Ruhe imkern und alleine sein, aber wenn man das glaube ich, gibt es genug Bedarf. Also wir haben jetzt gerade, ich habe vor vielen Jahren einmal an eine Gruppe von einem Anfängerkurs am Bienenstand weitergegeben, weil die waren sich nicht so sicher. Dann habe ich die fünf zusammengespannt und habe gesagt, ihr fünf macht das gemeinsam. Und hat sich super entwickelt. Also die haben jetzt da, glaube ich, 15 Völker und betreuen die zu fünft an diesem Bienenstand. Und jetzt ist wieder bei den Kursen das Thema aufgekommen, naja, soll ich das alleine machen? Und das ist schon viel Arbeit und hin und her. Und wir werden jetzt fürs nächste Jahr wieder einen Platz zur Verfügung stellen, wo theoretisch drei oder vier solche Gruppen gemeinsam Völker bewirtschaften können. Und da ist, glaube ich, schon ein Bedarf da und auch sozial die Möglichkeit, sich da ein bisschen was zusammenzutun und zu sagen, wenn du einen Bienenstand hast, wo du gerne mit Leuten arbeiten willst, ist es, glaube ich, kein großes Problem, da eine Gruppe zu motivieren und da was zu machen, weil einfach viele Leute mit den Bienen was tun wollen und aber doch merken oder einsehen, dass es einfach nicht ein Hobby für jedermann ist, dass man einfach Zeit und Energie und Wissen braucht und manche dann sagen, gut, das ist mir eigentlich alleine zu viel, aber zu zweit oder zu dritt oder zu fünft trauen wir uns da drüber und wir machen das gemeinsam.
Und das hat eben, finde ich, das ist doch eben, es ist sozial, eine soziale Komponente, es ist eine Wissenskomponente, eine Erfahrungskomponente dabei und man produziert etwas und sinnvoll ist es auch, was die Bestäubungsleistung
genau. angeht. Man also, hat nicht dieses Thema, dass man Völker dann schlecht betreut und sagt, oh, jetzt ist September und was war jetzt eigentlich mit der Varroa-Behandlung? Genau. Wenn da mehrere an einer Suppe kochen, ist das in dem Bereich sicher von Vorteil. Also vielleicht können wir bei dir was einfädeln mit so einem Gemeinschaftsprojekt?
Das klingt echt das, was ich gerade brauche, ja. Und wie ist es bei dir, Daniel? Wirst du mit den Bienen alt? Wirst du mit 70 immer noch Imker sein?
Ich hoffe schon. Ja, also es ist meine Leidenschaft und es macht total viel Spaß. Es ist halt ein Wirtschaftlichkeitsthema. Also die Imkerei hat jetzt bei uns kann sich in der Form, so wie wir sie betreiben, nicht alleine tragen. Und damit ist eigentlich die Frage, ob das rundherum so funktioniert oder nicht. Ja. Aber wenn's, wir tun alles dafür, dass wir so lange wie möglich, am besten bis zum letzten Atemzug mit den Bienen arbeiten können.
Und garantierte Honigpreise wären gut, dass man weiß, man kann den Honig um einen bestimmten Betrag verkaufen oder wäre das eher schlecht? Das ist jetzt eine schwierige, kritische Frage.
Ich sehe es so, dass beim Honigpreis ist sehr viel Luft nach oben, wenn man Qualität produziert. Und damit müssten sich einfach die Imker mehr darauf besinnen, was sie produzieren und wie sie es produzieren und das dann auch mit einem Preisschild versehen, das da fair ist. Und das funktioniert. Also wir haben einen Honigpreis, bei dem manche Imker ohnmächtig werden. Und
erzähl, sag ihn.
Wir haben, wenn wir jetzt das letzte Jahr rückblickend anschauen, also 2020 war die Honigernte ja katastrophal und das ganze Jahr war eine Katastrophe. Und da haben wir dann gesagt, wir stoppen im Juli den Honigverkauf und haben zu den Kunden gesagt, es gibt keinen Honig mehr. Wir starten ab 15. September wieder mit dem Verkauf der neuen Ernte. Das war ganz bewusst so, um diesen Ausverkauf zu stoppen und zu sagen, jetzt wir müssen uns einmal orientieren und haben dann nach dieser zweimonatigen Überlegungsphase eben den unser Produkt Honig nochmal beschrieben, besser erklärt, was wird da gemacht. Da ist dieses Pur entstanden, also professionell, unverfälscht und regional und haben den Honigpreis angehoben auf 36 Euro das Kilo. Von vorher 27. Also wir waren vorher schon gut, aber das war eben der Preis.
Bio-Honig.
Bio-Honig, genau. Aber diese 27
36 Euro.
Ja, und 27 habe ich aber seit 2013 gehabt. Also von 2013 bis 2020 war der Preis eigentlich die 27 Euro. Und jetzt sind wir auf 36 gesprungen und das war gar kein Thema. Also die Kunden haben gefragt, warum kostet der jetzt mehr? Dann haben wir gesagt, weil die Ernten immer schwieriger werden, der Aufwand steigt und es ist bei uns alles handgemacht und mit viel Liebe und damit war der Käse gegessen und verkaufen jetzt noch mehr Honig wie vorher, auch im Handel. Also wenn man das dem Kunden erklärt und wenn man wirklich ein sauberes Produkt hat, hinter dem man auch steht, dann ist ein angemessener Honigpreis gar kein Thema.
Und natürlich im Sauberheit hat er auch eben zertifiziert.
Natürlich, ja. Also nicht
und kontrolliert
nur, nicht erzählen, was man tut, genau, sondern das auch überprüfen lassen. Und geht bei uns vielleicht noch ein bisschen leichter, weil die Kunden ja einfach sehr nahe an den Bienen und am Produkt sind und auch sehen, wie das am Bienenhof funktioniert, wo die Bienenvölker stehen, da einfach einen Einblick haben, dann ist das noch einmal leichter, wie wenn ich nur einen Marktstand habe und keiner weiß eigentlich, wo die Bienen sind oder so. Aber das ist ein Thema, wo einfach viel mehr Selbstbewusstsein her muss bei den Imkern. Und keiner
schlechtes
Gewissen haben braucht.
Ja. Ich habe bei uns gesagt, wir haben heuer den Honigpreis an den Goldpreis gekoppelt. Goldpreis-Bindung. Nein, aber de facto eben nicht. Ja, ja. Ja, verstehe.
Dann schauen wir, was die nächsten Monate bringen. Wie es weitergeht mit den Bienen.
Bisschen Stille, bisschen Weihnachtsmärkte für die das machen, ja, bei euch auch?
Ja, bei uns auch. Also wir haben jetzt noch nichts geplant, weil es ein bisschen unsicher war, aber wir hoffen doch, dass es jetzt einfach ein normaler Winter wird und man mit Weihnachtsmärkten und viel Kontakt zu den Kunden da auch wieder ein bisschen was weiterbringt. Weil das ist, ein bisschen Ruhe war gut am Anfang der Corona-Zeit, aber jetzt ist es wirklich so, dass man uns das auch fehlt. Ja, und
ja,
man merkt, dass es den Leuten abgeht und man will wieder unter den Leuten sein und den Leuten erzählen und erklären und Besucher haben am Gelände und ja, also viel Austausch und vielleicht gibt es, also ziemlich sicher, wenn jetzt nichts dazwischen kommt, wird es zwei Wochenenden Adventmarkt am Bienenhof geben, wo natürlich auch alle Imker herzlich eingeladen sind und dann schauen wir, dass wir ein tolles Jahr beenden und diese Sachen langsam vergessen, die da jetzt waren, die letzten zwei Jahre.
Bienenhof Salzburg leicht erreichbar, man schaut einfach vorbei, erkundigt sich vorher noch um die Öffnungszeiten und fein, ja. Danke Daniel für die Zeit und den Inhalt und deine Bereitschaft über das letzte und über das nächste Jahr dann schon eine schöne Schleife zu ziehen.
Ja, schön danke dir fürs Gespräch. Und bis bald. Alles Gute.
Wir bleiben in fliegender Verbindung.
Ja, machen wir.
Ja, das Nette ist ja, die Pilze, die betreffen da ja alle Spezien, ja, weil sie halt die ersten waren.
Also wir stolpern schon mitten rein. Es spricht Marc Stüttler aus Innsbruck von den Tiroler Glückspilzen. Marc, stellst du bitte mal kurz vor, wer du bist und aus welcher Ecke du kommst?
Ja, einen schönen guten Tag. Danke für die Einladung. Ja, mein Name ist Stüttler Marc. Ich bin 83 geboren, jetzt zarte 38 Jahre alt und ich beschäftige mich so gesehen die letzten, was mit 16 Jahren, habe ich mich ein bisschen vertieft in die höheren Pilze. Ja, nachdem man
mit 16,
ja. Man war auch schon mit der Tante im Wald, das kennen wir eh alle, ja, in den Bergen und so weiter, ja, wo man ein bisschen Eierschwammerl, Pfifferling sammeln, ja, dann Steinpilze, dann habe ich vielleicht ein Parasol und dann, ja, was haben wir denn noch, die zwei, drei Sorten, was halt die Leute kennen. Und dann hat es halt geheißen, der Rest ist giftig. Ja, und das ist uns irgendwie nie aus dem Kopf gegangen. Ja. Und als es dann so weit war, dass wir dann mal aus unserer Klosterschule die Wege weitergingen, habe ich da eigentlich in der sechsten Klasse noch so ein Spezialgebiet oder Fachbereichsarbeit gemacht, ja, über Pilzzucht, ja, so ein ganz kleines. Ja, also, aber da habe ich unserem Professor in der Schule schon was beigebracht. Ja.
Aber warte mal, Pilzzucht, das ist ja schon die nächste Nummer. Pilze sammeln ist eine Geschichte, aber Pilzzucht, da bist du ja dann eingestiegen schon.
Genau, weil es ja von der Natur aus bin ich ja abhängig, was ich für Jahreszeiten habe. Ich habe ja jetzt im Hochwinter jetzt nicht gerade die höchste Erntesaison an den Pilzen, auch wenn im Winter auch welche wachsen, so ist das ja nicht. Ja. Sondern wir haben uns überlegt, ja, wir wissen, wie man Viecher vermehrt. Ja. Wir wissen, wie man Pflanzen vermehren. Ja. Wir kommen jetzt auf die Idee, Insekten zu essen. Ja. Und die Schwammerl gehen wir einfach immer noch im Wald sammeln. Und in Europa ist es halt ein bisschen traurig gewesen. Wir haben halt durch die Hexenverbrennerei ist schon viel Wissen weggegangen. Ja. Und dann haben wir nachher noch unser Tschernobyl gehabt nach dem Krieg. Ja. Und da hat es eigentlich dann nachher, ja, sobald das Tschernobyl da war, hat es geheißen, mei, alle Pilze dreckig, vergiftet und. Und da hat sich eigentlich das Champignon-Business aufgebaut, so richtig. Ja. Also das, was wir sind in Europa, Weltmeister im Champignon-Züchten, aber das ist auf gut Deutsch, als würde man nur die Kuh züchten und es gibt keine Fische, keine Vögel und gar nichts aus dem Tierreich sonst. Ja. Und genau da haben wir gesagt, ja hoppala, das kann es ja nicht sein. Ja. Und wir wollten immer den Part haben, dass wir sagen, ich benötige den gesamten Lebenszyklus.
Ja, das ist alles klar. Ich möchte aber noch einmal zu diesem 16, 18 Jahren Alter kommen. Ich meine, Pilze zu züchten, da greifst du wirklich stark rein. Also ich erinnere mich an mein Alter und ich habe Kakteen gezüchtet, weil da gab es Samen, die legt man auf die Erde, Kakteen sind Lichtkeimer. Muss man auch schon ein bisschen was wissen, aber das funktioniert einmal leicht. Aber Pilze zu züchten ist eine Nummer größer.
Ja, das.
Wie kommt es dazu? Warum kannst du dich an diese Stelle erinnern? Warum hast du da schon
gestartet? Es ging dann nachher weiter. Also mit eben, das war noch das in der Schule, so gesehen im Internat, ja, wo man auf der einen Seite halt mit den Pilzen gestartet hat. Ja. Und parallel ist das Ganze, ich habe noch einen älteren Bruder, den Manuel. Ja. Der ist da, hat da angefangen, Biotechnologie zu studieren in Wien. Ja. Und der war zwischendurch in Japan, weil er Aikido gelernt hat, ja, also eine Kampfsportart. Ja. Und in Japan hat er eigentlich gesehen, dass es hier in der Obstabteilung ganz anders ausschaut, als wie in einer europäischen Obstabteilung, punkto Pilze. Es war jetzt das, damals hatte mein Bruder noch die Pilze aus der Suppe hinausgeschoben. Ja. Also, wir waren eigentlich diese
schleimige Ding.
Ja, na eben. Also, und dann sind wir eigentlich auf die Idee gekommen, ja, nach einem längeren Studentenfest in Wien, ja, weil man da halt, ja, da sind die Biologen, da die Mikrobiologen, da die Anwälte, ja, wie man es halt so kennt aus Studentenzeit.
Ja, ja.
Und da war eben diese Frage, wir wissen, wie wir Viecher vermehren, wir wissen, wie wir Pflanzen vermehren und die Schwammerl gehen wir im Wald sammeln. Ja, also das kann es ja nicht sein. Wir sollten doch alle Spezien auf unserem Planeten zusammenzählen, ja, erst einmal die Natur verstehen und wenn ich sie denn verstanden habe, dann vielleicht sauber kopieren. Und wenn ich dann nicht mit dem Fundament der Natur anfange, ist alles andere eigentlich ein schöner Spaß für die chemische Industrie, ja, dass man Daueraufträge hat, aber keine Kreisläufe. Und die Natur hat Kreisläufe. Es geht eigentlich nichts verloren, wenn man die Quelle des Lebens versteht. Und das wird halt nicht funktionieren.
Und die Pilze spielen da ohne Pilze.
Ja, ohne Pilze funktioniert es nicht. Ohne Pilze haben wir einen Dauerauftrag, ja, mit Pilz haben wir Kreisläufe.
Ja, klar. Ich meine, von bei den Bienen haben wir ein bisschen ein reserviertes Verhältnis zu den Pilzen, weil da gibt's die Kalkbrut. Das ist, wenn die Bienen gestresst sind oder irgendwelche Umstände des lokalen Klimas nicht passen, dass dann die Pilze in die Brut gehen und das richtig. Mag man ja nicht.
Richtig, das mag man nicht. Aber man muss bei Pilzen immer unterscheiden. Es gibt da verschiedene. Ja? Also schlussendlich kommt der Pilz zum Aufräumen, wenn etwas immunschwach ist oder sonst was. Ja, also ein Pilz kommt nicht, also wir reden hier von niedrigen Pilzen, ja, was jetzt da die Biene betrifft, wenn das Immunsystem schwach ist, ja, durch was wurde es geschwächt, man muss ja die Sachen sehen. Ja. Es steht eigentlich, ob das jetzt die Biene ist, ob das jetzt der Mensch und die Tiere sind, ob das jetzt ein Pilz ist oder eine Pflanze, ja, ob das eine Bakterie und Co. ist, es geht immer um das Immunsystem, ja. Ist das Immunsystem geschwächt, haben wir Probleme mit anderen Mikrokosmos-Spezien. Ja? Also die sollen ja kommen. Das ist im Wald genau das Gleiche. Wenn ein Baum geschwächt ist, siehst du da auf einmal Baumpilze drauf. Für den Förster schaut es aus, oh, der böse Pilz frisst meinen Baum. Nein, der Baum ist krank. Ja? Das sieht der Förster außen noch gar nicht. Da, ja? Und dann, wenn der krank ist, geschwächt ist, ja, ist in der Natur der Pilz da verschiedene den Dreck aufzuräumen, dass du keine Insektenplagen kriegst. Ja? Und da ist es eigentlich schon zu spät, so gesehen, wenn der Pilz drauf ist.
Und was kann das Immunsystem im Wesentlichen, um Pilze nicht sich ausbreiten zu lassen? Wer hält da was dagegen?
Ja, also wir können jetzt mal bei Menschen, fängt es mit dem an, also bei vielen Spezien, eine saubere Luft, ein sauberes Wasser und eine saubere Nahrung. Ja? Wenn man jetzt einmal hineinschaut in die konventionelle Produktion, was wir an Pflanzenschutzmittelchen alles entwickelt haben. Ja? Wir gehen auf der landwirtschaftlichen Seite auf Beschuss, sind wir immer schon gegangen. Oder? Also die Nützlinge sind weniger geworden, die Schädlinge sind chemieresistent. Das kennen wir ja aus einer anderen Ecke mit den Bakterien. Ja? Da haben wir das gleiche Spiel gemacht. Wir haben multiresistente, bahnresistente Bakterien herangezogen. Ja, das hat sich nicht selber entwickelt oder sowas, sondern das ist alles selber verursacht worden. Ja. So gesehen ist ja das Wahnsinn, dass wir sagen, wir haben ein Antibiotika gefunden, ein Penicillin, ja, das kommt auch wieder von einem Pilz, aber ist ein niedriger Pilz. Ja. Also nur, dass man, ich muss einmal vielleicht am Anfang starten, dass man sich auskennt, was ist Pilz. Ja. Es ist nicht ein Schimmelpilz und ein Hefepilz ist nicht der gleiche Pilz wie ein Shiitake oder ein Herrn Pilz oder sowas. Ja? Da gibt es totale Unterschiede. Wenn wir da mal ganz kurz hineingehen, dass man das einfach das Grundverständnis hat. Mhm. Ja? Wo wir sagen, wir haben so einen kleinen Zeitpilz gemacht, ja? Wo wir einfach die letzten paar, ja, 1-2 Millionen Jahre zurückgehen und sagen, okay, auf dem Planet Erde, ja, was für Spezien haben wir, ja? Und wann sind denn welche an Land gekommen? Und dann lernen wir natürlich auf der Universität, nicht? Ach ja, das Leben begann vor 420 bis 440 Millionen Jahren, als die Pflanzen an Land kamen. Ja. Dann kamen vor 420 Millionen Jahren grob die Insekten dazu, ja. Und dann vor 400 Millionen Jahren grob die Tiere. Ja. Die Dinosaurier, die waren so vor 65 bis 200 Millionen Jahren. Ja. Und der Mensch, da wird halt noch ein bisschen hin und her gestritten. Ja. Wir können sagen, dass er 200.000 Jahre, 300.000 Jahre da ist, aber das sind ja nur ein paar tausende Jahre. Also der Mensch ist zum Schluss dazugekommen. Ja? Und im Fundament ganz unten, ja, also wir beginnen eher die Landesbesiedelung nicht vor 420 Millionen Jahren, sondern uns fehlt da noch ein großer Bestandteil und das ist das Reich der Pilze. Ja? Das ist eine eigene Spezies, die vor 900 bis 1200 Millionen Jahren an Land kam.
Die waren also schon da.
Die waren schon da, bevor, also eine Pflanzele hätte gar nicht an Land gehen können, wenn es die Pilze nicht gibt. Ja, also es ist so gesehen auch der Punkt da, wenn wir sagen, wir fliegen auf den Mars und da ist lauter Sand, dann können wir mit dieser landwirtschaftlichen Technologie, was wir produktive Landwirtschaft nennen, ja, gar nicht erst starten. Ja, weil das ist.
Ich möchte nur dazu fügen, die Bienen sind 110 Millionen Jahren wahrscheinlich schon da gewesen.
Ja, ja. Jetzt gehen wir nochmal ganz kurz zurück. Okay. Ja. Also wir sind bei vor 900 Millionen bis 1200 Millionen Jahren kamen die Pilze und die Mikroorganismen Mikroorganismen an Land. Ja? Also zu dieser Zeit, man sagt so, so circa vor 420 Millionen Jahren, da gab es eine Gattung, die Prototaxites heißt. Ja? Die haben wir so genannt, ja? Weil sie im Iran in den 80er Jahren einen versteinerten Pilzfruchtkörper gefunden haben, der 10 Meter Länge hat, ja? Und circa einen Meter Stammdurchmesser. Da hat man Radiokarbonanalyse gemacht und zu dieser Zeit, als dieser Pilz lebte und Humusschichten aufbaute, ja, gingen die Pflanzen bis zum Knie. Ja, also da sind die vielleicht höchstens so 50, 60, 70 Zentimeter hoch gewesen. Ja, und die Pilze haben die Pflanzen mit an Land gebracht. Ja, und das ist, was haben wir für Pilze? Wir haben die Destruenten, das sind die saprobischen Pilze. Ja, das ist zum Beispiel ein Austern Pilz, ein Shiitake, ein Kräuterseitling, ein Champignon, alles was auf totem pflanzlichen Material wächst. Ja? Also so gesehen, die Pflanzen sind die Produzenten, Tiere, Insekten, Mensch und Mikrokosmos und was wir da alles noch haben, ja, sind die Konsumenten und der Pilz, ja, unten drinnen ist der Recycler. Also es geht in der Natur nichts verloren, es sind alles Kreisläufe. Ja. Man muss halt natürlich den Pilz mit einbauen. Ja. Ohne dem funktioniert es nicht. Aber sonst hätten wir eigentlich eine never-ending story auf dem Planeten und wir haben, auf gut Deutsch gesagt, mit 8 Milliarden Leute auf dem Planeten nicht eine Überbevölkerung, sondern wir haben ein Problem der Nahrungsmittelproduktion, was wir die letzten 100 Jahre hier aufgebaut haben. Ja, das ist ein großes Problem. Aber nicht, dass wir nicht alle füttern könnten. Ja, aber nur, dass man hier so diesen Zeitbild einmal sieht, ja, dass ich sage, okay, hier die Pilze sind doch mindestens 600 Millionen Jahre älter als die Pflanzen und wenn ich das Fundament nicht mitrechne, dann kann ich obendran so viel Geschichten erzählen, wie ich will, es stimmt nicht, ja.
Also das ist so. Du hast aber da schon höhere Pilze jetzt gleich eingebracht, ja. Also Shiitake und so weiter. Du wolltest aber noch niedere von den höheren ein bisschen trennen.
Genau, also die saprobischen Pilze, die Destruenten, also die, wo auf totem pflanzlichem Material wachsen, das ist eine Großkultur von den höheren Pilzen. Dann gibt es die biotrophen Pilze, das sind die Symbionten und die Parasiten. Ja? Die Symbionten sind Beispiel, was kennen wir bei uns, hätten wir in Tirol nicht eine Fichtenmonokultur, ja, dann hätten wir auch kein Eierschwammerl, ja, weil das Eierschwammerl geht eine Symbiose mit der Fichte ein, das ist bei den Trüffeln auch so, also die Gourmet-Trüffel jetzt aus Frankreich oder Italien, ja, die wachsen in Symbiose mit einer Pflanze. Also wenn ich Eierschwammerl sammeln gehe oder Mykorrhiza-Pilze sammeln gehen will, ja, dann muss ich nur auf die Pflanze schauen. Ja, und ich würde so gesehen, in einem Buchenwald werde ich nie Eierschwammerl finden können, da kann ich lang suchen, ja, weil das nicht der Partner von ihnen ist. Ja. Also Beispiel ein Fliegenpilz ist auch ein Mykorrhiza, also da gibt es einfach die Ecken, was du mit der Pflanzenvielfalt dann nachher natürlich andere Pilze hast. Bei Monokulturen ist es halt Monokultur, ja. Beispiel wir hätten noch mehr Fichten wir hätten mehr Laubwälder in Tirol, ja, das ist auch vorteilshaft, weil meistens da die Nützlinge wachsen, die Schädlinge im Nadelwald fressen. Ja, also hat ja eigentlich alles so einen Plan dahinter, die Natur. Ja. Nur wir haben halt die Natur umgeändert. Auch wenn man jetzt sagt, Tirol und Fichten, man kann sich das gar nicht anders vorstellen. Wenn man das natürlich wachsen hätte lassen, wären die Fichten nicht bis zum Inn herunten.
Ja, die Fichte bringt Geld, das muss man sagen,
genau.
Wenn es funktioniert.
Richtig, ja. Dann bringt es Geld, es wächst schnell und da was. Ja. Aber eben, also hier haben wir die Symbionten, ja, Beispiel Steinpilze, Eierschwammerl, Trüffel und Co. Ja. Und dann gibt es die nächste Großgruppe, die parasitären Pilze. Ja.
Da fällt mir jetzt keiner ein, aber dir schon.
Ah ja, ich habe da schon ein, zwei. Also man kennt es auf der einen Seite auch, wenn man jetzt so, jetzt niedrige Pilze sind Hefepilze, Schimmelpilze. Ja. Die Parasitären, also du hast draußen in der Natur unterschiedliche, ja. Also mir Beispiel, jetzt es gibt so Cordyceps militaris Gattungen, ja. Die kannst du eigentlich einsetzen, das ist das natürliche Insektizid, ja. Ja, das natürliche Insektizid eigentlich, ja. Das kennt jeder, jeder ja die Blattschneideameisen, ja, aus dem Regenwald. Mhm. Da ist ein schön erklärtes Beispiel. Und das gibt's eigentlich für jedes Insekt hat einen Pilzfeind, ja. Und warum ist das so? Wenn die Insektenpopulation raufgeht, geht normalerweise diese parasitäre Pilzpopulation auch rauf, ja, und dämmt das Ganze wieder ein. Ich erkläre es jetzt an einer Ameise, ja. Weil bei den Ameisen sind zweimal die Pilze dabei. Einmal die Destruenten, ja, also wo sie, die Ameisen sind ja keine Pflanzenfresser, also die sammeln ja nicht die Blätter ein, die Blattschneideameisen, und fressen sie dann nachher den Bau, sondern die tragen die Blätter in ihren Bau hinein, und da ist ein Pilzmyzel, ja, von eben einem Direktzersetzer, ja, einem Destruenten, und dem füttern sie mit den Blättern, und sie nähren sich dann nachher von dem Pilzmyzel, aber nicht von der Pflanze. Das ist schon mal der eine. Also die Blattschneideameisen züchten Pilze, um sich zu nähren. Ja, das ist das eine. Dann gibt's nachher, wenn die Arbeiter nach Hause kommen, hast du vorne draußen vor der Tür zwei Wächter stehen, zwei Soldaten, die jede einzelne Ameise kontrollieren auf parasitäre Pilzsporen. Ja? Warum machen sie das? Weil wenn diese eine Ameise mit dieser einen parasitären Pilzspore oder mit einem Cordyceps militaris in den Bau hineinkommt, ja, dann ist in zwei Wochen der gesamte Ameisenbau tot. Mhm. So, man muss sie halt gebrauchen und verstehen. Das ist viel, viel...
Also was machen die jetzt aber mit den Parasiten da im Bau?
Die Spore landet auf der Ameise, dann keimt die Spore aus, das Myzel geht ins zentrale Nervensystem der Ameise, ja, und der Pilz spielt mit der Ameise Reiter auf dem Pferd.
Ach, das haben wir in Biologie gelernt, richtig.
Reiter auf dem Pferd. Und wie haben sie das rausgefunden? Weil sie im Regenwald auf einer Höhe an den Bäumen, ja, zwischen einer Höhe von 1,50 Meter und 1,80 Meter, lauter erstarrte Insekten gehabt haben. Ja, also, blöd gesagt, die Spore keimt, das Myzel geht ins zentrale Nervensystem und dann ist das so ein Pilz-Zombie-Insekt. Ja, also das Insekt kann nicht mehr reagieren. Der kann nicht mehr sagen, ich gehe links oder rechts, sondern der Pilz sagt, was es macht. Und dann haben sie diese Stellen gefunden auf 1,50 Meter bis 1,80 Meter, ja, wo lauter erstarrte Insekten waren, oder? Beispiel Ameise, und da kommt auf einmal ein Pilz aus dem Kopf raus, so ein kleiner Pilzfruchtkörper.
Ja, ja.
Oder da hast du eine Heuschrecke oder da hast du das. Ja. Also das gibt es weltweit überall. Ja. Und das sind eigentlich die zukünftigen Insektizide, ja, die noch nie Resistenten über Millionen von Jahren gebracht haben und keine Rückstände in die Kreisläufe bringen. Ja, das ist eine sichere Sache. Ja. Ah, jetzt ist nette, aber was haben Sie da gefunden? Die sind da alle auf dem 1,50 Meter und 1,80 Meter erstarrt. Warum? Ja, hat jetzt die Ameise mit dem Pilz oder der Pilz einen Meterstab dabei und weiß ganz genau, auf welche Höhe er hocken muss? Weil unter 1,50 ist nie was gewesen und über 1,80 auch nicht. Und jetzt haben sie den Wind gemessen im Regenwald, ja, wo die Windstärke am höchsten ist, ja, dass die Spore am weitesten fliegen kann. Ja. Und unter 1,50 fliegt sie nicht so weit. Über 1,80 fliegt sie auch nicht so weit. Die beste Flugposition, wo sie am weitesten kommt, ist 1,50 Meter bis 1,80 Meter.
Verstehe. Ja?
Also, aber das ist genau das, wo wir sagen, hoppala, in Zukunft, wir müssen nicht immer nur Gifte schießen und dann nachher wird der Mikrokosmos noch widerstandsfähiger und co. Ja?
Du, aber Marc, ich meine, höhere Pilze, niedere Pilze, Destruenten, Symbionten und Parasiten.
Genau.
Das ist doch eine spektakuläre Landschaft. Vieles davon ist unsichtbar. Auf eurer Website Tiroler Glückspilze sieht man 3x8. Das ist 24 Pilzarten, die ihr betreibt, die ihr reitet. Und das heißt im Endeffekt, ich kann mir bei euch diese Pilze bestellen. Und meine Idee ist eben, in unseren Bienengärten haben wir ja oft Holzstämme. Das ist oft unter Bäumen, so eine kleine Lichtung oder ein kleiner Platz. Warum nicht auch Shiitake-Pilze beiläufig züchten? Und Wasserbecken ist auch da kann man den Stamm reinlegen. Und ihr liefert das Equipment, Bohrer und Sägemehl, und es wird geimpft, und beiläufig betreiben wir einfach neben Honigproduktion auch noch und Wachsproduktion auch noch gute, nahrhafte, nachhaltige, gesunde, wahrscheinlich auch Pilzproduktion. oder? Das ist so die Idee.
Das ist genau, um das es geht. Ja, das Schöne, wenn ihr...
Was habt ihr da gemacht aus dieser Geschichte? Also dass das so zugänglich geworden ist?
Dass das zugänglich geworden ist, ja, es hat ja schon Vorarbeit auch schon gegeben. Ja, es hat ja alles in den 80er Jahren oder eigentlich vor Tschernobyl, ja, ist die Pilzzucht losgerockt.
Wo?
Ja.
Wo ist die losgegangen?
Also in Europa ist das eigentlich ziemlich gut gelaufen. Also Deutschland und Garten, es ist alles mit dem Tschernobyl nur wlapp. Ja, also da ist einfach nur noch ein Champignon übrig geblieben, weil halt im Garten alles dreckig war und sowas. Ja. Aber
Japan war immer schon stark, sagst du, ja? Also in dieser Hinsicht?
Ja, Japan, die Italiener sind auch mehr Fungi, ja, da merkt man es noch, die waren ein bisschen weiter Pizza weg. Fungi, ja, aber die haben auch, also wenn die im Wald wegen Herrenpilze, Steinpilze und Co., ja, also die haben ein bisschen ein größeres Portfolio, wo sie im Wald sammeln, als wie jetzt der Nordtiroler, ja, sagen wir es einmal so. Ja, also der eine, oder gleich, wenn ich bei der Urgroßmutter früher Schwammalgulasch gegessen habe, da habe ich nur 8 Sorten Pilze drin gehabt. 8 verschiedene Waldsorten. Ja. Ja, also das kann ich ja jetzt gar nicht mehr meiner jungen Generation weitergeben, weil die finden ja ein Schwammal. Also das Zürcher Geschnetzelte ist ja nur noch mit Champignon. Ja. Aber ursprünglich war das mit ganz anderen Pilzen und viel mehr.
Was ist denn jetzt das Fade am Champignon? Jetzt sagst du mir einfach schon Champignon. Der schmeckt einfach fad, oder wenn er der Einzige ist, ist er halt fad, oder wie?
Nein, ist jetzt nicht, ist halt der Champignon ist ein starker Eiweißträger. Also Pilze im Allgemeinen. Ja, alle Stoffe, was wir in Tieren, Insekten und Pflanzen finden können. Ja, außer Fett. Fett finden wir in den Pilzen nicht, aber wir finden sonst alle Stoffe von Tier, Insekt und Pflanze in den höheren Pilzen. Ja, Proteine, Vitamine, Mineralstoffe.
Die macht er sich selbst oder die holt er sich aus den Destruierten, also aus dem Zeug, wo er drauf
ist? Genau, also er ist so gesehen der Biochemiker der Natur. Ja, der Pilz. Aha. Er bearbeitet, löst heraus und der Fruchtkörper, was wir ja kennen, ist ja nur das Fortpflanzungsorgan. Ja, das ist wie der Apfel auf dem Baum. Ja.
Ja, das Spannende ist im Myzel.
Das, was im Boden unten drinnen ist, also so diese Spinnenweben, wenn man mal kratzt und sagt, wow, da ist das Pilzmyzel. Und das ist der eigentliche Pilz. Ja, also du kannst dir vorstellen, 1-2% seines Lebens ist der Pilz eine Pilzspore. Ja, das ist, das, so sagt man zum Samen des Pilzes, ja, dann hat er circa unterschiedlich, je nach Pilzgattungen, ja, ist der Fruchtkörper zwischen 3-6% ja, seines Lebens, ja, und die restlichen Prozente, was wir sagen, okay, meist 3-6, sagen wir die 1-2-8% haben wir das, dann haben wir 92% seines Lebens, ist er das Pilzmyzel und das ist das eigentliche Immunsystem. Also man kann sich die Myzelstränge vorstellen wie Lungen und Mägen, ja, der Pilz atmet ja Sauerstoff ein und CO2 aus. Ja. Und wenn der mit seinen Myzelsträngen, ja, die eigentlich eine Chitin-Zellwand haben, ja, also Chitin kennen wir von den Insekten, ja, also die Zellwände sind aus Chitin und nicht aus Zellulose. Ja, und Chitin ist noch der stärkste Stoff, wo wir überhaupt haben in der Natur und menschlich noch nicht kopieren können. Ja. Also so wie eben die Insekten so wie mit ihrem Panzer haben. Und da haben die Pilze natürlich viele einzelne Schutzschilder zum Schutz gegen Insekten. Ja, weil die Insekten kommen natürlich durch ihren eigenen Panzer nicht durch.
Aber im Boden als Myzel hat der Pilz dann auch Feinde?
Im Boden als Myzel, natürlich, es sind rundherum immer Feinde da. Ja? Also es ist jetzt, es gibt halt die verschiedenen Aufgabenbereiche. Die einen sind die Humushersteller, ja? Die anderen die Symbionten, wo man dann ressourcenschonend eigentlich mit weniger Dünger, weniger Wasserverbrauch, ja, mit den Pilzen zusammenarbeiten kann, weil der ist ja direkt mit der Fruchtzuckerproduktion der Pflanze gekoppelt. Ja? Also nur zu den Symbionten bei den Eierschwammerl. Warum haben wir im Herbst mehr Eierschwammerl als wir über den Sommer? Ja? Weil der Pilz sich selbst den Zucker abzweigt, ja? Dann fruchtifiziert, ja? Weil der Winter kommt, ja? Und dann fruchtifiziert er, dass er die Sporen wirft, dass die nächste Generation wieder gesichert ist, falls er stirbt. Ja? Und im Herbst hat die Pflanze den höchsten Zuckeranteil nach der ganzen Saison und da kann er gut abzweigen. Er zweigt nicht so viel ab, dass die Pflanze stirbt. Die muss über den Winter kommen und. Ja. Er holt sich ja den Zucker. Das ist alles eine lebenslange Symbiose. Ja. Und wenn man mit dem arbeitet, spart man sich eben Wasser, Dünger, man hat höhere sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe wieder. Ja. Man hat einen Schutzpilz auf der Pflanze drauf, weil der das Myzel, das Wurzelgeflecht der Pflanze ums 1000-fach, ums 1000-fach tausendfache vergrößert und muss dann keine Angst haben vor irgendwelchen Schadpilzen. Darum kümmert sich schon dann nachher der Mykorrhizapilz. Der kann dann nachher in Kombination mit der Pflanze, ja, wenn die gestärkt ist, einzelne Fungizide machen gegen niedrigere Pilze. Ja. Also das ist ein Wahnsinn, wenn man die Biochemiker hernimmt, den Mikrokosmos. Wir haben ja immer nur das Schwammerl aus dem Boden so außerstehen gesehen. Ja. Und das ist ja gerade die Spitze des Eisbergs. Ja.
Und Stichwort Klima und Klimawandel, da ist ja der Boden ein maßgeblicher Faktor. Also wenn man da nur leicht an den Gleichgewichten dreht, hat man CO2 mehr oder weniger Ausstoß. Da ist viel zu gewinnen, aber auch einiges zu verlieren. Du, Marc, lass uns doch zu dem kommen, wofür ihr bei den Tiroler Glückspilzen stark seid, weil ihr habt euch da eingebracht in dieses Pilzimperium. Man kann bei euch diese Sachen beziehen, die man dann in den Stamm, in das Loch reingibt. Wie funktioniert euer System?
Bei uns bekommt man den gesamten Lebenskreislauf. Man bekommt bei uns Sporen, man bekommt bei uns Impfmaterialien, Myzel, ja, das dann nachher, also so eine Sägemehlbrut oder eine Körnerbrut, das kommt meistens wird zur Impfung der Fruchtungssubstrate genommen, also Stroh, Holz, Kompost, ja, jeweils welcher Pilz halt frisst. Ja. Und wenn man im Garten draußen arbeitet, nimmt man meistens keine Körnerbrut, weil sonst die Nager, ja, die sagen, ma super, ein Roggenkorn mit Pilzmyzel, ja, noch besser geht's gar nicht. Dann frisst er die Maus das Zeug vorher außer, bevor das Myzel aufs Holz gewachsen ist. Ja. Also da nimmt man Sägemehlbrut, das ist das zum Impfen für Stämme, für Strohballen und Co. Ja. Dann gibt es bei uns nicht nur die Outdoor-Ecke, weil ich da von der Natur angewiesen bin, sondern wir haben hier jetzt so Systeme auch gebracht, wo man sagen, 12 Monate im Jahr werden Pilze gezüchtet. Ja? Und das ist halt ein Indoor, ob das jetzt vom Hobbyzüchter bis zum kommerziellen, der also von einem Kilo Pilze in der Woche bis zu 20 Tonnen Pilze in der Woche, ja, ist da eigentlich alles dabei.
In Wien gibt es ja auch so mit Kaffeesubstrat, gibt es eine Gruppe, die das machen und so weiter. Also
genau, also das hat eben auf allen pflanzlichen Materialien kannst du irgendwelche Pilze züchten, du musst nur schauen, welcher was frisst. Und das, was in Wien ist, das hat circa vor 20 Jahren in Los Angeles angefangen.
Hut und Stiel.at, das müssen wir dann verlinken, genau.
Beispiel, du kannst bei uns eine Pleurotus ostreatus Kultur, ein Austernpilz, einen braunen bestellen für einen Strohball zum Essen. Ja? Auf der anderen Seite trainieren wir das Pilzmyzel von dieser Gattung zum Zersetzen von Erdölprodukten. Ja, aber da gehe ich mit dieser Kultur, gehe nicht auf schöne Fruchtkörper oder sonst was, sondern ich gehe aufs Myzel und trainiere den Dreck zu verarbeiten. Ja, und das ist dann nachher so der Kreis.
Und trainieren heißt Selektion.
Selektion, genau. Also auf gut Deutsch, die Mikrobe ist nichts, das Milieu ist alles.
Das ist doch ein schöner Satz. So, ich habe jetzt 20 Stämme von einem bestimmten passenden Baumart. Wie geht das jetzt? Kannst du das beschreiben? Was macht man und was bestelle ich bei dir und wie lange dauert es, bis ich das verbraten kann in der Pfanne mit Butter rausgeschwenkt?
Der Baum wird gefällt. Ja, sollte eine intakte, ganz gut wären die Harthölzer, Buche, Eiche, Birke und Co. Ja, also dass ich hier kann ich am besten die Pilze drauf züchten. Ja, Shiitake kann ich auf Buche, am liebsten hätte er Schwarzeiche, ja, aber Schwarzeichen sind jetzt auch nicht mehr so viel in unserer Gegend umeinander.
20 cm Durchmesser, 10 cm oder 5 oder egal, Äste?
Man sagt vor 10 cm Durchmesser startend, 5 cm ist zu dünn, das trocknet er eher aus, ja, also 10 bis 20 cm, circa einen Meter lang. Ja. Der Stamm sollte jetzt nicht heute gefällt sein und dann impfe ich, weil die Pflanzen haben eigentlich noch Fungizide in sich drinnen, wenn sie immunstark sind, dass denn das Pilzmyzel noch nicht anwächst.
Wie lange soll man warten?
2 Wochen lässt man das circa liegen, aber ohne Bodenkontakt. Ja, nicht in die Wiese schmeißen, ja, weil sonst kommen die Pilze von unten herauf. Der Baum ist gefällt und dann hocken die anderen drauf. Und man muss sich auch immer vorstellen, in der Luft haben wir 50% der Schwebeteilchen sind Pilzsporen. Ja, also es kommt sowieso, ja, es kommt sowieso her, irgendwas kommt hergeflogen, ja, und zersetzt er den Stamm sowieso. Aber das viel Schönere ist ja, wenn du einen Schwamm mal drauf tust und der dir den Stamm zersetzt und du dann noch eine Gulaschsuppe draus machen kannst. Oder irgendein medizinales Produkt für deine Hausapotheke.
Also 3 Wochen liegen lassen den Stamm, jetzt haben wir den Stamm.
Jetzt haben wir den Stamm, ja, dann gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Es gibt, dass man mit der Motorsäge auf dem 1-Meter-Stamm 2 Schnitte auf der einen Seite reinmacht, auf der anderen Seite, ja, dass man so Halbschnitte, wo man dann diese Rille füllt mit dem Impfmaterial und nachher abklebt mit einem Klebeband oder man tut eine Folie rum. Dann gibt es die japanische Methode, das ist dann der Stamm, da habe ich dann lauter Löcher, also auf den 1 Meter Stamm habe ich sicher 50, 60 Löcher verteilt, ja.
Mit einem Bohrer?
Mit einem Bohrer, ja. Ja, tut man da auf den einen Meter runter, von mir aus 6, 7 Löcher im Abstand zwischen 5 und 8 Zentimeter, ja, und dann kommt die nächste Reihe versetzt. Das ist natürlich ein Mehraufwand, als wie schnell so reinschneiden und so reinschneiden. Wir haben da ein Buch, Pilze selber züchten im Haus und Garten, ja, das ist 12, 13 Euro oder sowas und da sind die Anfänge gut erklärt, ja, da ist das mit den Baumstämmen drin.
Auch Filme habt ihr.
Genau, es eben, da kommt jetzt einiges noch nach. Wir machen eben einen neuen Webshop und sowas, ja. Und da wird das alles aufgeteilt, dass nicht alles auf Glückspilze ist, sondern hier sind die Nahrungsergänzungsmittel, hier ist das Zuchtequipment, ja, für Haus und Garten, für Professionelle und. Mhm. Ja.
Und jetzt habt ihr es noch vermischt auf einer
Webseite. Genau, jetzt ist halt alles noch auf einer drauf, ja. Und da wird jetzt schrittweise unterteilt, ja.
Also angenommen, ich bohre jetzt diese Löcher, yeah. Was kommt dann?
Dann hat man eigentlich, man muss sich ein Impfmaterial bestellen, also eine Sägemehlbrut, man braucht das Myzel, ja, man bohrt die Löcher, dann werden die Löcher gefüllt. Die einfachste Methode, wenn man viele Arbeiter hat, ja, und die sehr billig sind, oder man ist in Schulen, ja, und zeigt den Kindern das, dann nimmt man einen Trichter, setzt den auf dieses Loch und hat oben im Trichter das Impfmaterial drinnen und stopft es mit so einem Stapel einfach ein. Ja, dann geht man mit Trichter weg und das Loch, was dann noch ist dann gefüllt mit dem Impfmaterial und man tut das Beispiel Bienenwachs erhitzen, ja, und dann leicht Bienenwachs diese Stelle zumachen. Ja, dann habe ich die Wunde geschlossen, weil das Myzel, das lockt Insekten an. Ja, das ist ja extra, das ist der Hauptlockstoff, das Fundament. Der will ja den ganzen Kreislauf des Lebens anschmeißen, wo ich meine Mikroorganismen, meine Shredderbots und Co. alles dazu brauche. Ja, nur jeder hat im Kreislauf eine andere Aufgabe und die sollte nach der Reihe kommen, wie es die Natur vorgegeben hat. Ja. Also, dass man so in den Kreisel kommt.
Ja, ja. Also, mit Wachs
zumachen. Mit Wachs zumachen, dann muss ich brüten. Das heißt, das Pilzmyzel muss von dieser geimpften Stelle auf das Holz überwachsen. Ja? Und das dauert ein Zeitchen. Also zwischen, wenn man
was sagt, ist ein Zeitchen?
10 bis 20 Zentimeter Durchmesser des Stammes dauert circa, ja, sagen wir, 6 bis 12 Monate, ja, wenn wir 4 Jahreszeiten haben. Ja.
Feuchtigkeit ist ein Thema?
Es wird nach dem Impfen, wenn ich das jetzt schön versiegelt habe, jede einzelne Impfstelle, wenn ich dann einfach sage, ich habe da meine Reihe Löcher, dann impfe ich die Reihe, ja, und dann tue ich die Reihe mit dem Bienenwachs verschließen, mit einem flüssigen, ja, das trocknet, das kühlt ja eh gleich ab, ja, und das Pilzmyzel ist geschützt, dass nicht Insekten reingehen. Das Myzel wächst, dann packt man diesen Stamm in eine Folie ein. Wenn man jetzt mehrere Stämme hat, wirft man das auf eine Palette, deckt das Ganze ab, dass man einen höheren CO2-Gehalt herbekommen. Ja?
Ah ja,
ja? Okay. Weil das Pilzmyzel wächst unter hohem CO2-Gehalt besser. Ja? Also das ist da einfach, ja, so macht das immer schon. Du deckst das ab, dass die Feuchtigkeiten nicht davon können und so weiter. Ja?
Aber gasdicht.
Ja,
halbwegs.
Fast gasdicht. Ja? Also da sind gerade nur 2, 3 so kleinere Löchchen drinnen, dass ein bisschen Luft reinkommt, aber jetzt nicht übermäßig. Ja?
Keine extra Feuchtigkeit noch, nicht eingeweicht dann oder irgendwas?
Nein. Weil ich habe den Baum ja gerade gefällt und wenn das Holz jetzt nicht in der Sonne gelegen ist, dann ist mir das jetzt nicht austrocknet. Ja?
Okay,
ja?
Verstehe.
Dann nehme ich das her, was da die Pflanze über den Sommer schon sich gefüllt hat. Außer ich ernte im Frühjahr. Ja? Natürlich, im Frühjahr hat die Pflanze über den Winter schon einiges an Nahrung und Wasser gebraucht. Ja? Da kann ich es dann schon besser. Aber sonst geht man eigentlich mit dem, ach, ich habe den vollen Stamm, wenn ich das im Herbst mache, ja? Impfe das durch, lege das auf eine Palette, keinen Bodenkontakt, ja? Sonst kommen eh wieder die Pilze auf. Das mal decke ich ab mit Folie und dann lasse ich das einmal die nächsten drei bis sechs Monate mal stehen. Ja? Und dann wächst das Myzel rein unter hohem CO2-Gehalt und dann sage ich, jetzt hole ich mir meinen Shiitake-Stamm heraus, ja? Und hier kann ich den aktivieren dann nachher. Ich nehme ihn, tauche ihn in Wasser, ja, weil er ja über das letzte halbe Jahr ein bisschen was verbraucht hat. Ja? Im Wasser unten kann er, also wird er wieder, bekommt er wieder Feuchtigkeit und dann beim Shiitake, den kann man noch ein bisschen wach schütteln auch durch das Rütteln, ja, also durch Erschütterung aktiviert er sich auch, aber hauptsächlich, dass man wässern, dann hat er nochmal frisch Wasser dazu und dann wird der...
Wie lang
wässern? 24 Stunden.
In ein Wasserbecken.
In ein Wasserbecken, ja. Alte Wanne. Man muss nur schauen, dass das immer meistens nicht so halber oben schwimmt. Man muss das beschweren, dass der gesamte Stamm unter Wasser ist. Ja? Mhm. Und dann wird er entweder an eine Hauswand so schräg hingestellt oder man baut sich einen Turm. Andere hängen sich die Stämme auf oder haben ein Regal, dass die Schnecken nicht dazukommen. Ja? Und dann kommen circa in den nächsten 10 bis 14 Tagen die Pilze. Ja.
Im Schatten?
Im Schatten, natürlich. Ja, also auf jeden Fall Schatten, bitte ja nicht irgendwie ein Sonnenstudio draus machen, weil der Pilz macht keine Photosynthese. Manche Champignon braucht gar kein Licht, deshalb hat man das in Stollen so züchtet und sowas. Ja. Dann gibt es aber photosensitive Pilze. Also du kannst das vorstellen, wie wenn du in den Wald gehst. Ja. Du kommst über die Wiese gelaufen, da gibt es Pilze, die am Rand wachsen, bei der Wiese wachsen. Mhm. Ja. Die anderen wachsen im Dunkeln, die nächsten wieder so auf einer Lichtung. Ja. Und da hat es jeder unten. Unterschiedlich, aber Photosynthese machen es keine. Ja? Also nicht direkt in die Sonne legen oder sowas. Ja? Das kann man dann, wenn man die Pilze trocknet, wenn man die Pilze sonnentrocknet, ja, erhöht man den Vitamin-D-Gehalt ums Vierfache, als wie wenn man es in einem Trockenstudio oder in einem Trockenschrank drinnen hat. Ja? Das ist nach der Ernte, also nicht den Stamm in die Sonne legen, das wäre gerade blöd, sondern die abgeernteten Pilze.
Aber dann kommen die praktisch raus und das in Abständen und ich freue mich meines Lebens und also, ab jetzt Shiitake.
Du schneidest halt dann einmal ab, oder? Dann musst du den Stamm wieder auf eine Ruhephase legen. Ja, also du legst ihn wieder waagrecht hin für circa 2 bis 4 Wochen zum Ausruhen. Ja, einfach an der Luft da, dass er austrocknen kann. Ja, und dann nimmst du den Stamm und wässerst ihn wieder. Ja. Und dann geht das Spiel wieder. 10 Tage später kommen wieder die Pilze. Ja? Man muss nur immer schauen, was für Fruchtungsbedingungen sie haben. Ja? Der Shiitake-Pilz ist fein, der kennt den Winter. Ja? Wir haben da kalt- und warmfruchtende Shiitake-Impfmaterialien. Das heißt, dann kommen manche Shiitake im Frühjahr und im Herbst, wenn es kälter ist. Und die andere Shiitake-Kultur, die kommt über die wärmeren Tage von ja, Mai bis Ende August, sowas. Ja? Also so deckt man dann mehr das Feld ab, als wenn man jetzt nur eine kalte Kultur nimmt. Ja. Und das kann man dann über diese Zeiten immer wieder machen und über die nächsten Jahre ja, zersetzt sich halt der Stamm immer mehr, so wie wir es im Wald kennen, wenn du bei einem Baum vorbeikommst, mal jetzt ist er umgefallen, ein Jahr später, wow, jetzt wird es schon morsch, ja, da hat der Pilz schon die Zellulose abgebaut, ja, und dann kommen Insektchen und alles noch mit dazu und dann haben wir eh schon wieder fast den Humus, ja, also wenn wir den Kreisel haben. Nicht?
Also haben wir halt und nachimpfen notwendig?
Nein, oder? Auf Baumstämmen impfst du, das ist einmal eine Arbeit, ja, aber dann war es das eigentlich für die nächsten 5 bis 8 Jahre, je nach Stammdurchmesser.
Und wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich es vermassel als Anfänger?
Ja, das ist das. Also ich würde nicht ein Stämmchen machen, ich würde gleich ein bisschen mehr machen. Wenn es austrocknet, ist halt austrocknet. Ja, also die meisten, die sagen, der Pilz braucht Wasser, 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 ja, die sind dann übervorsichtig, aber der Pilz ist jetzt auch kein Fisch. Ja, da geben sie ab und zu viel. So, wenn man es. Man ist da, also zu trocken ist blöd, zu feucht auch. Aber wenn man sich vorher etwas durchliest und sich ein bisschen in den Pilz hineinversetzt, funktioniert das relativ gut. Ja.
Und aber wenn ich das heute bei euch mir bestelle, dann kann ich nächstes Jahr, also ich brauche schon 6-8 Monate eben durch diese Rastzeit abgedeckt, also bis es losgeht.
Auf Baumstämmen braucht es mindestens diese 6 bis 8 Monate. Ja. Es gibt, wenn du jetzt Beispiel nimmst, eine Sägemehlbrut, ja, für Strohballen, das Austernpilze oder sowas auf Strohballen machst, das ist natürlich schneller. Wenn ich das heute impfe, dann habe ich in einem Monat schon die erste Ernte.
Verstehe. Ja,
aber der Strohballen, den habe ich auch nicht die nächsten 5 bis 8 Jahre, sondern da ernte ich jetzt ab und nächstes Jahr kann ich das schon mit in Kompost reinarbeiten oder zum Abdecken der Oberfläche der Erde, ja, dass das geschützt ist, ja, kann ich da als Humusschicht noch oben drauf bringen. Ja.
Und jetzt habt ihr ja 24 verschiedene Pilze da mal als erstes Angebot. Ist es da wurscht, wo ich hingreife? Mir gefällt der Name, der Buchenrasling oder der rauchblättrige Schwefelkopf. Oder soll man schon einmal mit irgendwas anfangen?
Also ich würde mal schauen, was hat man denn für Rohstoffe bei sich, ja, in der Nähe. Ja, wenn ich sage, jetzt habe ich viele Buchen, auf Buche wachsen sehr viele Pilze. Da könntest du einen Shiitake, da kannst du den Buchenreisling, da kannst du einen Reishi, da kannst du quer durch ein bisschen was drauf impfen. Ja. Aber meistens soll jetzt nicht einer sich da irgendwie aus 300 Kilometer Entfernung sich dann auch aus Holz kommen lassen, weil er unbedingt das eine will. Wir können Pilze weltweit überall züchten, auf allen Rohstoffen. Ja. Es soll nicht so sein, dass wir den Rohstoff von Brasilien kriegen, dass wir in Österreich dann einen brasilianischen Pilz haben. Nein, ja, überhaupt nicht. Ja, das ist total irrsinnig. Ja, also wir müssen das Ganze dezentralisieren mit der Landwirtschaft. So hat es einen Sinn, ja, dass man das hier einbaut. Ja, also wenn der Wiener Pilze will, dann kriegt er die jetzt nicht aus Vorarlberg geschickt, sondern es wird in Wien eine Farm aufgestellt. Und die Farm nutzt die Rohstoffe aus dem Leitergebirge, da ist ja, da wächst ja Stroh, da haben wir Holz.
Ja, oder Kastanienbaum.
Ja, eben. Also
der gefällt wird einmal irgendwo im Park und man hat.
Genau, und da liegt was umeinander.
Schaut man, dass man die Stämme kriegt und dann kann man es nutzen.
Also ich habe da auch eine Liste, die Leute können auch fragen. Ja, das kommt eben jetzt beim neuen Webshop da alles ein. Ja, da habe ich so eine kleine Liste mit den einzelnen Holzsorten, ja, und mit den Pilzsorten. Ja, also da kann man auch immer weiter dazu schreiben. Da sind noch einige dabei, wo man, also das sind jetzt schon so 20, 30 verschiedene Holzsorten, wo wir schon mal einiges vorgemacht haben. Ja, vor Erle, Esche, Espe, Buche, Birke, Kastanie, Ulme und so weiter. Ja, mhm. Und da steht dann noch schon, Shiitake geht gut auf der Erle, ist super auf Esche, auf Espen weniger, auf Buche super, Birke gut, Kastanie super. Ja. Aber bitte auf der Ulme wächst der Shiitake überhaupt nicht. Ja. Also eben, dass man halt so ein bisschen vorfühlen kann, aber es stehen meistens unterhalb ja sowieso immer dabei, wächst auf Buche, Eiche, Birke und da was.
Ja. Und kann ich es übertreiben? Ich meine, Montag bis Donnerstag Pilze, Freitag Fisch, und Samstag, Sonntag Fleisch. Ich meine, kann ich zu viel Pilze essen?
Ja, das Schöne ist, du hast alle wichtigen Nährstoffe, weil du Pflanzen, Tiere und Insekten in einem hast, ja, und du hast kein Fett. Du wirst halt nicht fett. Ja, das ist es.
Also, an der Tiroler sagt, du wirst nicht fett.
Ja.
Das klingt nach was.
Ja, es ist ja.
Also. Na, und, vom Schmecken her, ich meine, das war doch immer mit Butter in der Pfanne war schon gut, aber da gibt es ja mittlerweile Rezepte, die ja auch wirklich was können.
Bei der Pilz ist das Feine, ich kann es ja überall machen und ich habe alle Stoffe drinnen und vor allem der Pilz hat auch Umami-Geschmack. Das kennst du, das vom Japaner, auch schmeckt gut. Ja, also das ist mit diesen Pilzen fleischlose Produkte zu machen und sowas. Hier kommst du auf einen Geschmack und ein Ding, dass die Leute sagen, wow, wenn ich da so einen Pilzburger kriege, ja, der schmeckt ja besser als der Fleischburger.
Marc, vielen Dank. Schön war's. danke für die Zeit und für den Inhalt.
Okay, gut. Dann sage ich danke. Ja, hat mich auch gefreut. Ja.
Ja, und das war's. Das waren die Bienengespräche, Ausgabe Oktober 2021 aus Wien. Rückmeldungen sehr gerne an feedback@bienenpodcast.at. Wie geht's weiter? Im November machen wir einen Blick ins Klima, und zwar die sozialen Auswirkungen von Klimaänderungen in der Geschichte. Und ich werde sprechen mit dem Mittelalterforscher Johannes Preiser Kapeller, der ein Buch geschrieben hat. Wo ist das? Da drüben. Die erste Ernte und der große Hunger, Klima, Pandemien und der Wandel der alten Welt bis 500 nach Christus. Und ich kann euch verraten, dass das super spannend wird, weil Johannes Preiser Kapeller wirklich mittendrin steht in dieser Forschung, wo sehr interdisziplinär mit vielen beteiligten Disziplinen man sich anschaut, ob es eine Verbindung gibt zwischen Vulkanausbrüchen und darauf folgenden Missständen, Missernten, aber auch Missverteilungs-, also wie sagt man denn, Verteilungsproblemen politischer Natur, wie verteilt man denn dann die Nahrung, die zu wenig ist und ob das dann Revolutionen auslösen kann oder begünstigen. Ja, möglicherweise mit dabei ist auch dann aus Norwegen der Thomas Toniazzo, er hat Verbindungen auch mit Österreich, der nämlich Klimamodellierungen auf großer Skala macht. Ich glaube, da werden wir tief reingreifen und ich freue mich schon sehr auf die kommende Novemberausgabe der Bienengespräche. Gibt es noch was zu sagen? Die Website von den Pilzen ist gluckspilze.com, also ohne diese Ü, Gluck wie Glück, Gluck, gluckspilze.com. Und imker.ag, das ist die Website von Daniel Pfeifenberger von Beginn dieser heutigen Ausgabe. Dort findet man Weiterbildungsangebote und diese Plattform der österreichischen ErwerbsimkerInnen. Das war's. Lothar Bodingbauer verabschiedet sich aus einem sehr herbstlichen und schon sehr kühlen und bunten Wien. Ich glaube, bei euch sieht's ähnlich aus. Ich hoffe, es geht euch gut. Tschüss.